Fünfte Netzwerktagung Medienkompetenz Sachsen-Anhalt. Medienkulturwandel. Zusammen Perspektiven in der digitalisierten Welt entwickeln. Panel 5. Bedeutungsverlust der vierten Gewalt. Wie verändert sich der Journalismus im Kontext der Digitalisierung?
Über den Bedeutungsverlust der vierten Gewalt oder vielleicht auch die Bedeutungsveränderung. Mal gucken, zu welchem Ergebnis wir kommen. Und wie man dagegen angehen kann oder auch wie verändert sich Journalismus im Kontext der Digitalisierung und was für Strategien gibt es damit umzugehen. Wir hören zuerst einen Input von Boris Lochthofen, Chef vom Landesfunkhaus Thüringen, des MDR. Danach kommen die Diskutanten hier auch noch mit nach vorne und dann diskutieren wir hier und mit Ihnen zusammen über die Fragen.
Ja, vielen Dank, Herr Linz. Ich habe hier ein mehrstündiges Castro-Referat vorbereitet. Nein, ich möchte natürlich versuchen, in 10 Minuten ein Stück reinzukommen in das Thema. Ich habe länger überlegt, was ich mache. Nutze ich die Chance, um den MDR hier strahlen zu lassen und zu sagen, wir machen das und wir machen das und wir machen das. Ich glaube, wir werden zu den angerissenen Punkten aus dem Einleitungstext noch viele kluge Sachen hören und ich werde wahrscheinlich auch noch Gelegenheit haben, das eine oder andere zu sagen. Ich möchte gerne ein Thema aufnehmen in meinem Impuls, was aus meiner Sicht genau das adressiert, was Vera Linz gerade gesagt hat, Bedeutungswandel, Bedeutungsverlust und ja, das, was hier in dem Einleitungstext steht, das möchte ich gerne noch ein bisschen prominenter nach vorne stellen. Hier ist formuliert, zudem sind stetig sinkende Verkaufszahlen, die Verringerung von Werbepartnern und Redaktionsetats sowie ein Vertrauensverlust gegenüber etablierten Medienvertretern festzustellen. Und unten in den Fragen zu unserer Veranstaltung steht, welche Rahmenbedingungen und Finanzierungsmodelle sind für einen modernen Journalismus zukünftig denkbar? Das wird der Aspekt sein, auf den ich ein bisschen eingehen will, weil die These, die ich hier voranstellen will, ist, dass wir dringend begreifen müssen, dass wir nicht über einen Bedeutungsverlust sprechen, sondern dass die Gefahr real ist, dass wir in ganz wichtigen Teilbereichen unserer Gesellschaft vor dem vollständigen Verlust von Journalismus stehen. Und dabei meine ich jetzt nicht den epochengroßen Mega-Journalismus der New York Times, des New Yorkers oder meinetwegen der FAZ oder des Spiegels, sondern ich meine den Schwarzbrotjournalismus, den Allerweltsjournalismus, den Journalismus aus der Tiefe des Raumes, in der Fläche, den stetigen, den ganz unspektakulären, den regionalen und lokalen Journalismus, der kaum die Chance hat, Pulitzerpreise oder Nannenpreise zu gewinnen, der aber für unsere Gesellschaft, wie es auch in dem Einleitungstext steht, eminent wichtig ist und ganz entscheidend ist darüber, dass sich Menschen ein Bild von der Wirklichkeit machen können. Und dieser Journalismus, der steht im Lokalen insbesondere vor einem Tipping Point, von dem aus es relativ schnell und relativ unspektakulär plötzlich dazu führen kann, dass er verschwindet, zumindest in einigen Bereichen. Das hört sich sehr dramatisch an, das ist es auch und ich will das in ein paar Worten belegen und deswegen müssen wir über Geld sprechen. Ganz kurz zu mir, wer erzählt Ihnen das hier? Ich bin vor meiner Zeit beim Mitteldeutschen Rundfunk in der privaten Medienwirtschaft gewesen, war in vielen Verlagsbeteiligungen und habe mich in den vergangenen Jahren, bevor ich zum MDR gegangen bin, ganz intensiv mit Transformationen von Geschäftsmodellen beschäftigt, insbesondere nach der Finanzkrise. Und wir müssen über Finanzierungsstrukturen von Journalismus reden, weil sonst können wir uns ganz viele Folgediskussionen über Quellenkritik, Informationssouveränität und so weiter auf bestimmten Ebenen unserer Gesellschaft tatsächlich sparen. Wir brauchen diesen lokalen und regionalen Journalismus und wir müssen da auch ganz klar adressieren und das ist von allen Seiten des dualen Systems oder von welcher Warte man auch schaut im Mediensystem eminent wichtig, dass wir dort die Verlage unterstützen, weil die Verlage die Träger des Journalismus in Deutschland sind, grosso modo. Das heißt, natürlich nehmen wir alle überregionale Angebote wahr, wir nehmen Radio wahr, wir nehmen Fernsehen wahr, aber die Träger von journalistischer Kompetenz neben dem öffentlich-rechtlichen Rundfunk sind zu einem ganz großen Teil, und zwar in ihrer Kleinteiligkeit, in ihrer Vielfalt, Verlagsunternehmen, das heißt privatwirtschaftlich organisierte Häuser und diese stehen transformatorisch vor so gewaltigen Herausforderungen, dass wir, glaube ich, höchste Zeit haben, dass wir alle rausgehen aus dieser Veranstaltung, mit unserer regionalen Politik reden, mit in der Gesellschaft auch eine Diskussion darüber führen, was gibt es für Modelle, den Journalismus in der Fläche im Lokalen zu erhalten. Wenn wir zurückschauen, früher Heilige Dreifaltigkeit, Radio, Fernsehen, Zeitung, ein Markt mit hohen Zutrittsbarrieren, zwar wahnsinnig teuer, um diesem Markt zu partizipieren. Am Anfang brauchte man für alles Lizenzen, für Zeitungen, später für Radio, auch für Fernsehen auch. Musste teure Druckmaschinen kaufen, die jede Menge Menschen engagieren, die morgens Zeitungen in Briefkasten stecken. All diese Dinge haben dazu geführt, dass es auf der Geschäftsmodellebene eine paradiesische Zeit war. Es wurde wahnsinnig viel Geld verdient, weil du hattest eigentlich keine Chance, wenn du was bewerben wolltest, es irgendwo anders zu tun als bei Verlagen, die in Teilen auch noch am Radio beteiligt waren und in großen Teilen auch am Fernsehen. Blick auf die Zahlen, ganz kurz. 1990 hatten die deutschen Verlage 62% einzeln, also als Verlagshäuser nicht mit ihren sonstigen Beteiligungen am deutschen Werbemarkt. Das ist ein Werbemarkt, der ist über die Jahre relativ stabil. Das ist ein Nullsummenspiel, so ein Werbemarkt. 30 Milliarden ist der schwer. Das war damals zu 62% bei den Zeitungen. Wenn man dazu noch nimmt, was sie am Radio noch an Anteilen hatten oder am Fernsehen, lagen die bei über 80%. Und dazu kamen noch die Vertriebserlöse, die aber in der betriebswirtschaftlichen Aufstellung immer schon einen deutlich geringeren Anteil ausmachten als das, was wirklich gehebelt wurde über die Werbeerlöse. Für den Journalismus und die Ressourcen, die damals in den Journalismus auf allen Ebenen geflossen sind, waren das paradiesische Zeiten. Das heißt, die Ausbildung war exzellent. Tolle verlagsoffene Programme von allen Regionalzeitungsgruppen haben ein ganz hohes Niveau an journalistischer Ausbildung gewährleistet. Jobbedingungen waren super. Es gab eine exzellente, ethisch einwandfreie Trennung zwischen Verlagen, Redaktionen. Das heißt, es konnte Ethos bezahlt werden aufgrund dieser ungeheuren Erlöse, die in den Journalismus, in die Verlage geflossen sind. Wenn wir uns jetzt über die Zeit anschauen, was hat sich aus diesen 62% Anteil an 30 Milliarden bis in die nahe Zukunft hinein entwickelt, müssen wir feststellen, dass im Jahr 2000 diese 62% schon auf 48% abgeschmolzen waren. Und im Jahr 2015 lag das noch bei 26%. Ich will das nur deutlich machen, das ist halbiert und seitdem hat ja die Digitalisierung nicht aufgehört, sondern im Gegenteil, dynamisiert sich weiter. Wir alle kennen die Zahlen, wenn wir auf die IVW-Statistik gucken, die Auflagen sind grundsätzlich degressiv. Ja, und natürlich sind die Werbeerlöse, die umso wichtiger wären, auf diesen Stand runtergegangen, wie ich es gerade geschildert habe, und sie fallen weiter ungebremst. Das Geschäft mit dem Journalismus oder mit, nein, nicht mit dem Journalismus, sondern mit der Werbung, machen heute andere. Und das ist überhaupt nicht überraschend, wer das ist. Es sind maßgeblich zwei Unternehmen, nämlich Google und Facebook, die sich 90% des Wachstums des digitalen Werbemarkts teilen. Und sie stehen selber im Moment mit ihren Direkterlösen für 60% des digitalen Werbemarkts. Und jetzt kommt noch ein anderes Unternehmen dazu, was langsam beginnt, Amazon, die noch sehr, sehr weit dahinter sind, aber ebenfalls an diesem Markt partizipiert. Und wir wissen alle, worauf dieser Markt basiert. Er basiert auf Daten. Je mehr man über die Nutzer weiß, umso teurer kann man den Werbekontakt verkaufen. Hier haben die Zeitungen ein weiteres Thema. Wenn die deutschen Zeitungen, ich zitiere jetzt mal Wolfgang Blau vom Guardian, seinerzeit Digitalchef, als er das gesagt hat, wenn die deutschen Zeitungen oder die europäischen Zeitungen 5% ihrer Nutzer wiedererkennen, die im Digitalen zu ihnen kommen, dann ist das viel. Und um diese Nutzer zu vermarkten, müssen Sie bei denjenigen, die Ihre härtesten Konkurrenten am digitalen Werbemarkt sind, Daten zukaufen, damit dieser Kontakt des Lesers, der auf die Homepage der Mitteldeutschen Zeitung kommt, der Magdeburger Volksstimme kommt, überhaupt wertig angereichert werden kann mit seiner Suchhistorie, seinen Social-Media-Daten etc. Richtig dramatisch, wenn man auf die Einnahmesituation und damit auf die Finanzierungsbedingungen von Journalismus guckt, wird es, wenn man sieht, dass die Abhängigkeit der Journalismusunternehmen, der breit aufgestellten in Deutschland, noch an einem ganz weiteren, sehr signifikanten Punkt ist, und zwar beim Traffic. Das heißt, es ist nicht nur so, dass sie mit Unternehmen direkt konkurrieren, um Werbegeld am Werbemarkt, sondern sie sind auf diese Unternehmen, mit denen sie direkt um dieses Geld konkurrieren, auch noch angewiesen, damit die ihnen Nutzung zuführen. Das führt zu so einen Geschichten wie dem Leistungsschutzrecht, wo es nicht gelungen ist, durchzusetzen, dass Google in irgendeiner Weise eine Fee zahlt oder irgendein Geld dafür, dass sie die Snippets von den Verlagen nutzen. Verlage haben relativ schnell entscheiden müssen, um nicht auf diesen Traffic zu verzichten, dass Google das weiter anzeigen kann. Das ist also eine strategische, betriebswirtschaftliche Falle, in der wir stecken. Das Zwischenresümee, was wir heute ziehen müssen, ist also kein gutes. Die für die Existenz von Journalismus auf unseren insbesondere lokalen, regionalen Ebenen essentiellen Unternehmen haben seit 2000 über 2/3 ihrer Erlöse am Werbemarkt verloren. Die maßgebliche Dynamik am digitalen Werbemarkt findet, jetzt mal unabhängig von den Verlagen, auch noch vorbei an ganz vielen anderen Unternehmen statt. Aber auch an dieser Stelle, wo es uns heute interessiert, ist es besonders dramatisch. Und ihre wichtigsten Konkurrenten sind gleichzeitig unverzichtbare Partner, wenn es darum geht, überhaupt gefunden und gelesen zu werden. Es ist total müßig, ne, und ich, mit dem Blick auf die Zeit, jetzt große Überlegungen anzustellen, wo können Geschäftsmodelllogiken herkommen? Pay Content ist eine Option, wird aber nicht das kompensieren, was wegfällt. Und es ist strategisch unwahrscheinlich schwer. Wir haben in diesem Jahr in Thüringen den ersten offenen Diskurs darüber gehabt, dass Zeitungen aus bestimmten Räumen im Ländlichen rausgeht und sich zurückziehen muss, weil es betriebswirtschaftlich nicht mehr darstellbar ist. Der Vertrieb ist teuer und es ist quasi so eine Art Falle. Das heißt, wenn du heute aufhörst, Zeitungen an bestimmten Stellen zu drucken, fehlt dir eine ganz wichtige Einnahme, die du gleichzeitig brauchst, um dein Geschäft zu stabilisieren, wenn du ins Digitale weiter willst. Das heißt, man kann nicht vor und nicht zurück. Und davor stehen wir. Und das ist ein Thema, was uns alle angehen sollte. Und deswegen sollten wir an diesen Stellen sehr transparent miteinander umgehen und sagen, was können wir tun und was können wir adressieren, bei wem, um diese für unsere Gesellschaft essentielle Thematik zu halten. Es sind natürlich zwei Dinge denkbar. Eine Geschichte dauert länger, die eine geht vielleicht ein bisschen schneller. Also länger und nachhaltiger wäre es tatsächlich, dass wir einen europäischen Diskurs über Datensouveränität führen. Also darüber, dass wir es nicht akzeptieren können, dass genau vier Entitäten sich die Nutzerdaten des Internets teilen, nämlich Facebook, Google, Amazon und China, sondern dass wir eine Idee dafür entwickeln müssen, als freie westliche Gesellschaft, wie gehen wir mit Daten um, als Rohstoff für diese betriebswirtschaftlichen Themen. Das ist kein Sozialismus oder irgendeine kollektivistische Idee, sondern hier geht es um was marktwirtschaftlich Essentielles, nämlich um Wettbewerb, um Monopole, die massiv problematisch auf die Gesellschaft wirken. Die zweite Geschichte, das könnte schneller gehen, weil das andere ist wahrscheinlich nur im europäischen Maßstab machbar, das finden Sie unter anderem hier. So viel Werbung sei mir als Thüringer gestattet. Die TLM hat in Zusammenarbeit mit dem Institut für europäisches Medienrecht in Saarbrücken ein Kompendium darüber herausgegeben, was existieren eigentlich für Modelle, um Journalismus alternativ zu finanzieren. Und zwar im europäischen, im deutschen Maßstab einfach mal diskutiert, an welchen Stellen kann man staatsfern, also ohne Einflussnahme, lokale, regionale Medienvielfalt auf einem hohen Niveau absichern. Da sind so interessante Sachen dabei wie in Luxemburg, wo es pro angestellten Politikredakteur, der auch schreibt, ein bestimmtes Geld gibt, ja, unabhängig davon, was er schreibt, selbstverständlich. Ja. Und es sind natürlich Modelle drin über Fonds, über auch den Kauf von Produkten, über Vertriebssubventionen. Mit diesem Buch sollte man bewaffnet mit der Politik als Gesellschaft an den Tisch gehen und sagen, wir müssen ein Gespräch darüber führen, wie wir unsere Zeitungen erhalten. Und wenn wir das nicht relativ schnell tun, dann wird irgendwann relativ unspektakulär uns eine Struktur wegbrechen und das wird so sein wie im Mittleren Westen in den USA, wo in den vergangenen 10 Jahren 1800 Titel unwiderruflich den Betrieb eingestellt haben. Wo es Countys gibt, in denen kein einziger Journalist mehr ein kommunales Parlament sich anschaut, irgendwelche Unternehmen sich anschaut und in irgendeiner Weise darüber berichtet und den Menschen Kunde davon gibt, auf einer soliden handwerklichen Grundlage, was um sie herum passiert. Und das darf uns nicht geschehen. Und ich glaube, da sind wir alle gefordert, unabhängig davon, wo wir heute institutionell sitzen. Das ist ein Thema, was uns als Gesellschaft angeht. Und ich finde, es könnte ein ganz, ganz dramatisch entscheidender Impuls auch für die Medienkompetenzvermittlung sein, dass wir uns alle klar machen, wie wichtig das ist, was jeden Tag in den Zeitungen in Deutschland an gutem Journalismus passiert. Danke, dass Sie mir zugehört haben.
Danke für die Dystopie.
Ja, das ist Realität. Das war ja auch optimistische Züge.
Vielleicht können wir auch was Optimistisches, ich meine, das war ja auch die Intention, dabei herausarbeiten. Ich würde meine Diskutanten einfach hier nach vorne setzen, bitten, nehmen Sie Platz. Ich stelle Sie noch mal vor. Links von mir Alice Kösters, Chefredakteur der Volksstunde mit Sitz in Magdeburg, Tageszeitung für das nördliche und mittlere Sachsen-Anhalt. Und gehört, das ist ja nicht ganz unwichtig, inzwischen zum Bauer Verlag, respektive Bauer Media Group. Dann rechts von mir Dr. Lutz Kinkel, Geschäftsführer des Europäischen Zentrums für Presse- und Medienfreiheit mit Sitz in Leipzig. Hier aber als Repräsentant von Leidetektors, einer NGO, die in Schulen geht und Kinder, ich sag's mal verknappt, über Fake News aufklärt, aber werden Sie vielleicht nachher noch mehr dazu sagen. Und Philipp Rammes vom öffentlich-rechtlichen Bayern 2, der auch Ähnliches tut. Sie gehen auch in Schulen und klären Kinder und Jugendliche auf über Fake News und anderes. Herzlich willkommen. Wir wollen drei Aspekte diskutieren. Einmal, welche Konsequenzen haben die medialen Entwicklungen auf die journalistische Arbeit, nicht nur auf die Presse, sondern auch auf den öffentlich-rechtlichen Rundfunk oder Rundfunk insgesamt. Dann, wie müssen Nutzerinnen und Nutzer gebildet werden, um sich zurechtzufinden im Dschungel der Angebote und wie kann man eben mit Anknüpfung an das Statement oder den Input hier qualitativ hochwertigen Journalismus auch in Zukunft gewährleisten. Ich würde Sie alle einladen, sich zu melden, wenn Sie eine Frage haben, eine Anmerkung haben und dann auch mitzudiskutieren. Und würde erstmal generell anfangen wollen bei den Konsequenzen für die medialen Entwicklungen oder journalistische Arbeit, weil es trifft ja nicht nur die Presse, auch wenn der öffentlich-rechtliche Rundfunk nicht mehr seine Nutzer erreicht, weil er durch das Netz die Zielgruppen vielleicht verliert oder die Zielgruppen ihn nicht mehr finden, ist es auch dramatisch. Und darum fange ich mal wie Ihnen an, Herr Grammes, wie verändert sich denn die Rezeption der Nutzer durch die digitale Welt, zum Beispiel vom Bayerischen Rundfunk?
Also das, was wir gesehen haben, was das Werbegeld angeht, dass dort ein großer Teil abgeflossen ist, so ähnlich ist es ja im Prinzip auf Seiten der Nutzer auch, dass sich einfach zwischen uns und unsere Nutzer größtenteils amerikanische Drittplattformen schieben, die dann auch die Art und Weise bestimmen, wie wir unsere Inhalte distribuieren. Also simple Beispiel, wir als Radiosender strahlen normalerweise ein Radioprogramm aus, das erreichen, keine Ahnung, 650.000 Leute in Bayern und da haben wir die Sendeanlagen in der Hand, das heißt, wir steuern auch über die Infrastruktur. Wenn wir den gleichen Inhalt nehmen und den versuchen jetzt über Facebook zu distribuieren, erreichen wir einen Bruchteil, das ist schon zu viel gesagt, also erreichen wir faktisch niemanden, weil eben Facebook unter anderem eben dann bestimmt, auf welche Art und Weise unser Inhalt dorthin kommt. Ganz klar, wenn die Plattform sagt, wir möchten Videoinhalte von euch haben, dann müssen wir wieder Videoinhalte produzieren, wenn wir in irgendeiner Form dort auffindbar sein wollen, selbst wenn wir Video als allerletzte Kompetenz beherrschen. So. Darauf reagiert der Bayerische Rundfunk dahingehend, dass wir im Prinzip uns crossmedial ausrichten, eben nicht mehr so stark nach Ausspielwegen, sondern eher dann auch nach Plattformen. Und weil sie sagten, uns das Publikum erreichen, also ich würde sagen, wir sind schon nach wie vor noch ganz gut drin, Publikum zu erreichen. Das ist auch viel, also es ist, ich würde sagen, in Bayern erreichen wir zwei Drittel ungefähr des Publikums da draußen. Aber wir haben ganz klar zwei Probleme. Das eine ist das jüngere Publikum, die einfach überhaupt nicht mehr über die linearen Kanäle für uns erreichbar sind, für die wir auf Drittplattformen stattfinden müssen. YouTube, Facebook, Instagram, all diese Plattformen. Und das zweite ist eben in den älteren Zielgruppen diejenigen, die wirklich für Journalismus faktisch nicht mehr erreichbar sind. Also das ist so das Stichwort Filterblasen, ja, die dann ihre Informationen irgendwo anders herbeziehen, für die wir dort im Prinzip ja, an die wir da nicht mehr rankommen. Und während wir für die Jungen, glaube ich, auch über Funk und solche Angebote inzwischen ganz gut schaffen, auch wieder ja, ein bisschen Fläche gut zu machen sozusagen, haben wir definitiv bei denen, die wir in den älteren Zielgruppen nicht erreichen, ein Problem. Und darauf ehrlich gesagt auch die Antwort noch nicht so richtig gefunden.
Das heißt, die gucken auch nicht mehr öffentlich-rechtlich oder welche Zielgruppe wäre das ungefähr?
Genau, das sind die, die im Prinzip linear für uns nicht erreichbar sind, weil sie entweder überhaupt kein Fernsehen mehr schauen, überhaupt kein Radio mehr hören und auch digital unsere Angebote nicht nutzen oder eben sich bewusst entscheiden, andere Angebote zu nutzen. Mhm. Und das ist eben genau eine Entwicklung, die Herr Lochbrück mir auch schon skizziert hat. Ja, also, dass wir gerade auf Drittplattformen merken, dass journalistische Angebote jedweder Art immer weniger genutzt werden. Also, zufällig jetzt gerade noch so einen Tweet gesehen, hat sich jemand die Top 10 Facebook-Inhalte des gestrigen Tages angeguckt, aus dem englischsprachigen Raum. Da ist kein einziges journalistisches Angebot dabei. Was aber sehr wohl dabei ist, ist Breitbart News, auch sowas wie Dallas Cowboys, also natürlich auch so Unterhaltsames, aber eben nichts mehr aus dem Bereich, den wir als journalistisch bezeichnen würden. Und das ist das Grundproblem, was wir haben.
Wie ist das beim NDR? Genauso?
Ja, also ich glaube, also bei den ganz älteren Zielgruppen, da haben wir diese Entwicklung so noch nicht bemerkt oder messen die nicht, weil das tun wir ja doch sehr intensiv. Wir haben auch immer noch eine enorm starke Durchdringung, aber selbstverständlich passen auch bei den jüngeren Zielgruppen die Befunde ein Stück zusammen. Wobei das auch nicht so verwunderlich ist, weil Regionalmedien, die wir sind, grosso modo natürlich. Wir bieten auch viele sehr generalistische Inhalte an, aber wir sind dennoch immer wieder regional verortet. Die wesentlichen Fragen, die wir stellen, ist immer, was heißt das für die Leute in Sachsen, Sachsen-Anhalt, Thüringen, wird bei euch nicht anders sein. Die waren noch nie, sagen wir, prädestinierte Jugendmedien. Es ist eine Mehr, dass früher die Jugendlichen am Briefkasten auf die Regionalzeitung gewartet haben. Das waren Nerds wie wir, die wir das heute alle professionell machen wahrscheinlich, die das getan haben. Aber regionale Medien sind Sesshaftigkeitsmedien, das heißt, ab 30, 35, sukzessive auch später, haben die Leute ein Interesse daran, was passiert um mich herum und das nehmen sie wahr. Und da sehen wir natürlich so eine klassische Alterskaskadierung. Wir haben im Fernsehen ein 60-plus-Publikum, was in Thüringen interessanterweise weiblich ist, stärker weiblich als männlich. Wir haben im Radio ein 50-plus-Publikum, was stärker männlich ist und den Rest der Zielgruppen bis runter auf diese Ebene, ja, sagen wir mal Ende 30, Anfang 40, die erreichen wir im Netz, dort wachsen wir stark, aber selbstverständlich haben wir dort genau mit diesen Themen zu kämpfen, auf welchen Drittplattformen sind wir, an welcher Stelle kannibalisieren wir uns im regionalen Markt auch mit dem einen oder anderen Angebot selbst. Insofern, wir sind dort auch Tastende, nur ich will noch mal darauf hinweisen, das ist unser enormes Privileg, was auch mit einer großen Verantwortung einhergeht. Wir haben den Rundfunkbeitrag. Und wir können dadurch auch das, was wir an experimentellen Dingen tun, refinanzieren. Ja, das ist bei allen Auflagen, die wir haben, trotzdem eine enorme Erleichterung in einer Transformationsphase. Und das ist etwas, was uns stark unterscheidet und weswegen wir auch immer diesen wachen Blick haben müssen, wie geht es unseren journalistischen Kolleginnen und Kollegen, weil wir brauchen diese journalistische Konkurrenz, um auch wach zu bleiben im Regionalen. Und das ist das, was uns auch sehr stark beschäftigt, in dem Miteinander, in kleinen Märkten.
Das heißt, wie spürt ihr denn den Verlust?
Ja, der Verlust ist einfach da, dass immer weniger Leute nach unserer Expertise in den vergangenen 10, 15 Jahren auch merkbar in der Region mit uns um die Geschichten ringen. Und wir können in bestimmte Bereiche, steigen wir nicht runter. Wir haben einen klaren Auftrag vom Rundfunkstaatsverband. Wir machen keine lokale journalistische Arbeit. Ja? Und an dieser Stelle erleben wir natürlich sukzessive, dass Stellen über Altersaustritte nicht mehr besetzt werden. Das ist auch eine Herausforderung, ist junge Kolleginnen und Kollegen, wenn man eine Stelle hat, bei den Kolleginnen und Kollegen von der Zeitung in bestimmte Regionen zu bekommen. Weil natürlich Tarifbindung ein Thema ist, Gehälter und auch die Attraktivität unserer Branche. Das, was ich vorhin als tolles Bild der goldenen Vergangenheit gezeichnet habe, das ging ja einher damit, dass ganz viele Leute, die später bei großen Zeitungen registriert haben, früher im Lokalen angefangen haben, irgendwo in Posemuckel im Generalanzeiger saßen und dort ihre Sporen verdient haben. Das sind heute Berufsbiografien, die so einfach nicht mehr stattfinden. Und damit verlieren wir in der Fläche, in ländlichen Räumen insbesondere, natürlich journalistischen Wurz alle miteinander, weil das am Ende nicht auffangbar ist vom öffentlich-rechtlichen Rundfunk und auch nicht aufgefangen werden sollte, weil er hat natürlich auch klare Grenzen dessen, was er tun darf.
Darf ich eine Sache ergänzen, weil ich das total wichtig finde? Aus Sicht eines Kulturradios, Bayern 2, war es so, dass wir junge Leute ehrlich gesagt noch nie erreicht haben. Also es ging los, sage ich mal so, bei was Sie gesagt haben, so Anfang, Mitte 30, dass die Leute angefangen haben, uns zu entdecken. Das heißt, linear gibt es Menschen, die sind mit linearem Radio sozialisiert. Das Problem ist, dass auch immer mehr dieser linearen Angebote inzwischen über amerikanische Drittplattformen stattfinden. Also das heißt, wo hören die Leute Radio? Was ist sozusagen die zweite große Renaissance des Radios momentan? Das sind Alexa und Google Home. Ja, das heißt, hier haben wir das gleiche Prinzip, was wir in den sozialen Netzwerken erleben, dass wir eben nicht mehr den direkten Zugang zu unserem Publikum haben, sondern dass sich zwischen uns und unserem Publikum Plattformen schieben, mit eigenen Gegebenheiten. Und das bedeutet eben, selbst wenn wir sehen, dass das Publikum über lineares Radio zum Beispiel erreichbar ist, ist nicht gesagt, dass wir es wirklich kriegen, weil die Entscheidung, es zu finden und dann auch bewusst einzuschalten, schon sehr stark im Kopf verankert sein muss. Da gibt es Bayern 2, dieses Entdecken findet dann nicht mehr statt. Zumal dann, wenn die Plattform anfängt, so wie es bei Alexa und Google Home der Fall ist, uns anfängt zu diktieren, wie zum Beispiel Nachrichten auszusehen haben. Mhm. Ja, wo klar ist, es soll Flash-Briefings geben, das sind nicht mehr 5 Minuten am Stück, sondern da soll man so eine Schlagzeile liefern und dann soll der Nutzer selber entscheiden, ob es weitergeht, so ungefähr. Ja? Und dann können wir entscheiden, machen wir es oder machen wir es nicht. Wenn wir es nicht machen, finden wir nicht mehr statt. Wenn wir es machen, ist trotzdem nicht gesagt, dass wir eine Reichweite erzielen, wie wir sie im alten UKW-Radio, und das trifft jetzt nicht nur öffentlich-rechtlichen Rundfunk, das trifft alle, in dem Fall Radiowellen, die es da draußen so gibt, haben wir genau das gleiche Problem.
Also dass sie ein Stück Kontrolle, sage ich jetzt mal, über die Inhalte verlieren. Kommen wir gleich zu. Ich würde erst mal kurz zu Ihnen kommen, Herr Christas. Sie sind ja auch angesprochen, denn Sie machen Print, die Volksstimme in Magdeburg, und es geht Ihnen der Zeitung auch nicht gut. Wie ist die Situation?
Ich würde es ein bisschen einschränken. So zur Zeit gibt es tatsächlich noch viele, auch Printzeitungen, denen es wirtschaftlich ganz gut geht. Mhm. Wir haben, glaube ich, auch noch die kritische Masse, dass das so ist. Aber es ist natürlich dramatisch. Also, keine Ahnung, früher 25% Rendite, heute 6-7.
Und die Tendenz ist
aber 6-7 ist natürlich für manche Branchen, wäre das toll, wenn es 6-7 wäre. Also mit anderen Worten, es gibt auch Verleger, die klagen jetzt ein bisschen verfrüht. Die eigentliche Klage geht dann darum, dass man eben zurzeit noch nicht das Geschäftsmodell hat, was dann in 10 Jahren vielleicht die Umsatzverluste ausgleichen könnte, die man heute hat. Bei uns geht es ähnlich, wie Herr Lochthofen das gerade schon gezeigt hat. Andere Medien brauche ich nicht zu ersetzen, also die Abo-Zeitung ist 60 plus. Mittlerweile, dann auch Zeiten, da war sie 50 plus. Wir haben das E-Paper mit 40 plus, kann man so sagen. Und wir haben, je nachdem, welche Inhalte wir ins Netz stellen, also über online, wo es ja auch noch kostenlos ist, wir deswegen jedes Jahr große Reichweitensteigerungen feiern, die allerdings keinerlös zurückbringen. Da haben wir je nach Thema, haben wir dann eben auch für jüngere Leute da. Allerdings, auch wieder mit der Einschränkung, zum größten Teil läuft jetzt diese Reichweite über Smartphone und dann vermittelt über Google und über Facebook, wo wir uns erweitert haben, überall regionale Facebook-Accounts haben. Und ich kann mich selber noch erinnern, dass wir vor 6-7 Jahren saßen wir dann, boah, wie machen wir jetzt unsere Startseite von unserem Webauftritt und so weiter und so fort. Ja. Das war kalter Kaffee 2-3 Jahre später, weil sowieso die meisten kommen über einen Impuls, entweder von Google oder Facebook, und gehen direkt auf den Artikel, den sie haben. Keiner setzt sich zeremoniell hin und guckt unsere Website und klickt sich durch und ist interessiert. Kein Schaufenstermedium wie die Printzeitung, wie es früher halt so war, dass man auch hängen bleibt oder so, sondern immer gezielt zustoßen, geringe Visitdauer und dann wieder weg.
Aber Sie sind ja auch noch ganz gut dabei. Sie haben mir gesagt, Sie haben 18 Lokalausgaben, was erstmal wahnsinnig viel klingt. Und E-Paper 6.000 Abos, sind das auch Bezahl-Abos? Mhm. Also da geht ja noch was. Wie ist aber die Perspektive? Also 18 Lokalausgaben, das klingt ja echt nach viel Manpower. Also
ja, das ist tatsächlich noch was Besonderes. Also insbesondere, wenn ich war ja auch im Westen tätig, wenn ich das damit vergleiche, also diese große Zahl an Lokalausgaben, wo wir es zum Teil natürlich auch in Kauf nehmen, dass journalistisch sozusagen vielleicht in der Tiefe nicht so viel geleistet werden kann, sondern dass wir sublokale Reihen sozusagen Gesellschaft abbildende Themen auch zulassen. Aber es sind tatsächlich 18 selbstständige Ausgaben, die auch jeweils in den Ausgaben mit 3 originären Seiten individualisiert werden, teilweise noch umgebaut werden, weil wir glauben, dass die richtige Strategie ist, so lange wie irgend möglich dieses Lokale zu erhalten. Wir haben auch einen großen Sportteil, den wir auch schon eingedampft haben. Und wir nehmen an der Peripherie, also bei Themen, die uns nicht so wichtig sind, muss man ganz klar sagen, nehmen Qualitäts...
Zum Beispiel?
Ja, wenn wir einen Spielbericht über die Kreisliga haben, ja, dann holen wir uns den vom Trainer und, oder von irgendjemandem, gucken nochmal drüber und platzieren das dann. Das geht dann sozusagen vorne im Lokalteil, wird es dann immer anspruchsvoller und am Desk wird dann halt das Ganze dann nochmal kanalisiert oder nochmal geprüft und so weiter. Aber uns ist es nach wie vor wichtig und es hat in den fast 9 Jahren, die ich da jetzt bin, da hat es die Diskussion, Eindampfen von Ausgaben und so weiter, nicht gegeben. Wir glauben, dass wir, die wir im Osten vom Auflagenverlisten her ziemlich ganz gut dastehen, damit gut fahren, vor allen Dingen in den Regionen, die stabil bleiben von der dörflichen Strukturierung her, vom gesellschaftlichen her. So, wir haben da so verschiedene Regionen, die da recht stabil sind. Wir sehen aber, dass wir halt teilweise auch mit den Dörfern und den Institutionen in den Dörfern auch schrumpfen. Mhm. Und natürlich die demografische Entwicklung macht da auch einiges. Ja.
Das heißt, Sie können es sich leisten, aber Sie können es sich noch leisten?
Wir werden es auf Dauer nicht leisten können. Und da kommt auch wieder von Herrn Lochthofen das Beispiel hinzu. Wir kriegen das Fachpersonal nicht mehr, jedenfalls nicht mehr zu einem Preis, dass wir vielleicht, wenn ich jetzt so nach vorne hingucke, so 5, 7, 8 Jahre, da scheiden ziemlich viele aus dem Lande, die werden ausscheiden, wie auch immer, kürzer treten. Egal, es ist unheimlich schwierig, da wieder Leute reinzukriegen in diese Region, weil wir das Gehalt auch nicht zahlen können. Was sie dann haben wollten, um vielleicht in der Peripherie, in Klötze oder vielleicht sogar Kleinstädten wie Stendal ihren Dienst zu tun. Ja. Und wenn wir das auch teilweise erfolgreich hinbekommen haben, dann waren die nach 2, 3, 4 Jahren weg, also das richtig gute Leute waren, weil die umliegenden Zentren, die Auslagerung, bis hin zu, dass es in diesen Alterskohorten ja rein mengenmäßig gar nicht mehr die Mengen gibt, die damals, als ich Baujahr 63 angetreten bin. Ja. Also das ist ein großes Problem.
Das ist schwer auch Personal.
Also ja. Da müssen wir auch umstrukturieren, das haben wir schon gemacht, dass wir wirklich so journalistische Kräfte am Desk bündeln und dort versuchen sozusagen so die Kompetenz so zu bündeln, dass das andere so ausgeglichen wird. Mhm.
Was sie alle eint, ist, dass sie ins Netz müssen und sich auch diesen fremden Algorithmen und auch wollen, aber oder sagen wir mal so, sich den fremden Algorithmen aussetzen müssen, den schon, bislang jedenfalls. Und da die Gefahr besteht, nicht mehr richtig durchzudringen oder wahrgenommen zu werden. Sie wiederum sind damit befasst, eben in den Schulen unter anderem eben Kinder und Jugendliche darüber aufzuklären, wie Medien zu rezipieren sind oder wie man sie gut rezipieren kann. Wie nehmen Sie das denn wahr, diesen Bedeutungswandel, einfach dadurch, dass die klassischen Medien ins Netz wollen und auch müssen?
Also ich will vielleicht noch was ergänzen, erstmal aus ECPMF-Sicht, also Europäisches Zentrum für Presse- und Medienfreiheit. Wir haben natürlich auch so ein bisschen Europa im Blick und sind auch viel unterwegs in Europa. Ich war in den baltischen Staaten. Wir haben uns die Situation beispielsweise in Estland angeguckt. Estland ist sehr liberal. Und Journalismus wird dort nicht aufgefasst als etwas, was der Gemeinnützigkeit dient oder der Demokratie dient oder was ein Kulturgut wäre, sondern es ist einfach ein industrielles Produkt und Punkt. Also es fällt nicht unter die Hoheit des Kulturministeriums, sondern es fällt unter die Hoheit des Handels- und Industrieministeriums. So. Also sehr liberal verfasste Gesellschaften. Die Folge ist, regional sind die Geschäftsmodelle da weggestorben, da gibt es überhaupt nichts mehr. Also einfach überhaupt gar nichts mehr. Es gibt keine regionale Berichterstattung. Die Bürgermeister können machen, was sie wollen. Es gibt keine demokratische Kontrolle mehr. Und die in das Vakuum hineinspringen, das ist ganz interessant, sind dann entweder die Bürgermeister selber mit ihrem Kommunikationsstab oder es sind die lokal ansässigen Unternehmen. Die haben so etwas gegründet, das nennt sich dann Municipality News. Und Municipality News sind kostenlos, die liegen überall aus, nehmen auch Werbung auf, das heißt, sie absorbieren doch den Restmarkt an Werbegeldern, der noch da ist. Die machen einen Veranstaltungskalender und drumherum die PR-Artikel der Politik und der Wirtschaft. Das ist sozusagen der Endzustand.
Wie wirkt sich das auf die Gesellschaft aus?
Aus unserer Sicht ist das natürlich ein Desaster, weil man keine unabhängigen qualitätsjournalistischen Informationen mehr bekommt, die einem dabei helfen, als Bürger seinen lokalen Raum zu betrachten und den zu kontrollieren. Das ist einfach ein Verlust, nicht nur an Medien, sondern es ist ein Verlust an Demokratie. So. Ja. Und wir können das, was Herr Lochthofen vorhin intoniert hat, können wir im Endzustand schon in verschiedenen europäischen Staaten sehen. So, jetzt bin ich nicht auf die Frage.
Ganz genau. Die Frage war, wie Sie die journalistischen Auftritte im Netz wahrnehmen, also die ja ganz anderen Spielregeln unterworfen sind als auf den eigenen Kanälen.
Also, wir unterrichten halt für Lie Detectors in Klassen und unterrichten also 5., 6. Klasse und 8. und 9. Klasse. Die Programmdirektorin von Lie Detectors sitzt direkt hier vorne, Charlotte Kanel. Und wir unterhalten uns natürlich halt mit den Schülern viel auch darüber, was gucken die sich eigentlich an und so. Und man kann dann feststellen, dass die meisten ja schon vom Geschriebenen weggehen. Also die rezipieren gar keine Texte mehr, sondern es geht um Fotos, entweder auf Instagram oder es geht um Videos auf YouTube. So, und dann haben wir wirklich ein Problem, weil wir sprechen dann weniger über Informationsvermittlung, sondern wir sprechen über Erlebnisse, über emotionale Erlebnisse, die ein Foto auslöst. Ja, das macht den Diskurs schwierig, das macht auch das Argument schwierig und das macht all das, was emotional aufgeladen ist und provokativ ist, attraktiver. Und Fakes sind attraktiv, weil die einem immer versprechen, hier kommt eine ganz, ganz geile Geschichte und ich erzähle euch, was hier hinter den Kulissen los ist. Und du weißt es und die anderen wissen es nicht und so. Super aufregend und damit kann der Journalismus nicht konkurrieren. Der Journalismus ist eine andere Baustelle. Aber der Journalismus steht, Sie haben es jetzt genannt, eben gerade, was Sie berichtet haben, die populärsten Nachrichten, der Journalismus steht in Konkurrenz zur Desinformation und zum Fake. Ja, also da draußen im Wilden Westen, der sich Internet nennt.
Mit welchen Strategien gehen Sie da vor?
Also,
was tun Sie jetzt?
Wenn ich eine einfache Antwort hätte, wären wir weiter. Es ist tatsächlich so, dass wir einerseits natürlich versuchen, ein Stück weit mitzuspielen. Das ist klar. Also, ich kann mir als öffentlich-rechtlicher Rundfunk es nicht leisten, nicht auf diesen Plattformen stattzufinden. Es ist einfach. Man würde sich das oft anders wünschen, aber es ist eben so, die Leute nutzen das zu großen Teilen, also müssen und ein Stück weit wollen wir auch dort präsent sein, das ist die eine Antwort. Das zweite ist natürlich dieses Riesenthema Bildung. Also warum hat der Bayerische Rundfunk eine eigene Abteilung für Medienkompetenzprojekte? Unter anderem deswegen, weil wir den Leuten den Umgang mit diesen Netzwerken und mit Informationen, gerade in Abgrenzung zu dem, was emotional ist, was unterhält, beibringen müssen. Das wird immer so gerne unter dem Stichwort Digitalisierung diskutiert, hat aber im ersten Schritt aus meiner Sicht mit Digitalität überhaupt nichts zu tun, sondern es geht um Literacy Skills im weitesten Sinne. Also was müssen Schülerinnen lernen, damit sie eben sehen, wie die Mechanismen gestrickt sind bei einem Facebook-Post, bei einem Video. Also das ist schon eine Arbeit, die wir machen und natürlich erklären wir auch, was der Unterschied zum Journalismus ist. Das finde ich wesentlich. Ja, das heißt, wir sind viel an Schulen unterwegs. Sie können in Bayern Kollegen von uns aus dem Haus als Mediencoaches buchen, die eben in die Schulen gehen, dort Lehrerfortbildung machen, die Schulgruppen damit begleiten, eben sich mediendidaktisch auszutoben. Macht auch total Spaß, ist mega wichtig, das ist die eine Seite. Das zweite ist aber, ich glaube, das ist jetzt eher so die Ebene von, sage ich mal, was auch unseren Intendanten sehr stark umtreibt, ist eben die Frage, welche Antwort geben wir als Gesellschaft, geben wir als System darauf? Also das eine natürlich, wie können wir im journalistischen Bereich mit den Verlagen zusammen so Schlagwort Plattformen, ja, also was für ein Angebot können wir gemeinsam machen, um diesen amerikanischen Konzernen was entgegenzusetzen? Und jetzt mal ganz böse gesagt, am Ende müssen wir natürlich auch über Regulierung reden. Also das ist ja, also man stelle sich ein Energieunternehmen vor, was eine derartige Macht hat, wie das ein Facebook-Konzern hat. Das würde sich eine Gesellschaft vermutlich auch nicht gefallen lassen. Und in diesem Bereich, und wir reden hier über globale Konzerne, finden wir momentan überhaupt keine Antworten darauf. Also das ist, glaube ich, was soweit dazugehört. Wir können ganz viel machen auf Ebene unserer Inhalte. Da sind wir noch längst nicht so gut, wie wir sein müssten. Man kann ganz viel machen auf Ebene von Schulen, Schülern, Bildung, total wichtig. Aber man muss auch sagen, es gibt einen ganz, ganz großen Bereich, wenn es um Regulierung geht, wo einfach definitiv politisch auch zu wenig passiert. Und das sage ich jetzt nicht, weil ich dann das Gefühl hätte, wir würden da extrem von profitieren, sondern weil ich es einfach gesellschaftlich wahnsinnig gefährlich finde, dass dann nicht gehandelt wird.
Es gibt ja zwei Ebenen, mit diesen Fake News umzugehen. Wir hatten vor Jahren, nach 2015, es war ziemlich turbulent, und da haben wir dann vielfach Gerüchte oder Fake News vorgefunden im Netz, die regional dann Bedeutung erlangt haben. Ja, also die ganz großen Geschichten, die auch große Verbreitung finden, die betreffen ja oft nicht die Region direkt, sondern das ist teilweise ja weltweit und das ist teilweise deutschlandweit in einer Form, die eine ganz hohe Reichweite erzielt. Aber sobald es regional dann eine Reichweite erzielt hatte im Netz, wo es dann fungiert hat, also ich erinnere mich an Vergewaltigung in Magdeburg oder die Cholera ist ausgebrochen in der Zastum-Halberstadt, solche Geschichten, die dann auch unglaublich schnell geteilt wurden, die haben wir dann sogar thematisiert. Vorher gab es immer so einen Grundsatz, was da durchs Netz rennt und wie auch immer. Das nehmen wir jetzt als Zeitung nicht auf, dadurch werden wir das nur veredeln, das Ganze, und ernster nehmen. In dem Falle haben wir, weil das wirklich eine Bedeutung, man kann da nicht weggucken, wenn zum Teil auch Leute, die Verstand in der Birne haben, wirklich glauben, dass die Cholera ausgebrochen ist und uns vorwerfen, dass wir nicht darüber berichten. Also der Markt regional ist ja ganz klein und für Fake News, die sich darauf beziehen, die greifen wir dann sogar auf. Auf der anderen Seite leisten uns immer noch zum Projekt mit jährlich so 4.000 Schülern, die da mitmachen. Schule macht Zeitung, also Schmatz heißt das bei uns. Und da stellen wir
Schmatz.
Und da stellen wir dann Folgen, also da lernen wir dann auch. Zum Beispiel sollen die immer Artikel schreiben. Und wir mussten uns jetzt eine Software anschaffen, um herauszufinden, ob die auch original sind oder aus dem Internet. Ja? Da, unsere Verlagsmitarbeiter sorgen dann dafür, dass die erstmal die einfach nur abgekupfert sind. Zum Teil bei Nachfragen, unsere Redakteure gehen dann auch teilweise in Klassen, ist wirklich die häufigst genannte Quelle auch bei schon Älteren, also Achtklässlern, wo habt ihr das denn her? Ja, aus dem Internet. Also es wird auch bei Achtklässlern und teilweise eben auch Leuten, die dann Abitur machen, wird überhaupt gar nicht, also die Quelle wird gar nicht wahrgenommen. Also die Frage stellt sich gar nicht, wie bewerte ich diese Information im Hinblick auf die Quelle? Und das ist etwas, was es früher ja vielleicht auch nicht so notwendig war, aber das Online oder Internet tatsächlich so einfach nur homogen als irgendwie eine Informationsbelieferungsanstalt per se wahrgenommen wird, in dem Alter, das war für uns überraschend. Und vor allen Dingen, es gab auch kaum Unrechtsbewusstsein, wenn die da was gefälscht haben. Ja, wieso, tut doch jeder, und außerdem ist es ja auch frei, also man könnte es auch machen.
Boris Lochtopf, der NDR hat ja 360 Grad Medien. Ist das ein Rezept oder ist es wirklich auch nur so eine kleine Blase von eh schon Interessierten, die sich da informieren?
Also ich glaube, es ist ein Teil von unserem Experimentieren damit, weil wir auch natürlich nicht behaupten können, wir hätten dort den heiligen Gral von Himmels Willen. Ne? Wir haben eine ganze Reihe von Themen, die uns beschäftigen. Natürlich einmal die Frage, wie stellen wir Transparenz über unsere Arbeit her? Das ist sicherlich ein relevanter Punkt, weil wir, glaube ich, neben dem Thema Erreichbarkeit, Auffindbarkeit, was ein weiterer ganz entscheidender Transformationspunkt in unserem journalistischen Handeln ist, also das heißt überhaupt zu finden zu sein, also das heißt redaktionelle Rollen zu haben, die sich professionell mit dem Vorbeitragen von Inhalten bei den Menschen beschäftigen und eben nicht die Selbstverständlichkeit einkalkulieren, du gibst deinen Inhalt irgendwo am Schaltraum ab und der landet dann automatisch in den Empfängern, ja, sondern du musst heute sehr, sehr intensiv die verschiedenen Plattformen anschauen, deinen Content dafür optimieren, nicht im Sinne von, dass du Inhalte verfälschst, aber sie kennen das alle, SEO, Suchmaschinenoptimierung etc. pp., das tun wir, und gleichzeitig aber auch immer wieder Angebote zu machen über das, was wir ja auch an Diskussionen haben, wie glaubwürdig sind wir, wie gut arbeiten wir, wie recherchieren wir, diese auch nach vorne zu treiben, diese Diskussion und auch die Diskussion, die wir im Macherinnen- und Macherkreis führen, darüber, wie kommt Berichterstattung zustande. Nun kommt dazu, dass wir hier alle in Mitteldeutschland, Ostdeutschland, glaube ich, ein ganzes Stück auch an der experimentellen Flanke der deutschen Gesellschaftsentwicklung sind. Das heißt, wir haben hier geringere Milieubindungen, transformatorische Nachhaltthemen, intensivere, polarisiertere gesellschaftliche Diskussionen, auch ein ganz anderes Empfinden für Veränderungen, eine ganz andere Form von Reaktion auf Pluralismus, Themenbreiten und die Art und Weise, wie sie diskutiert werden. Und deswegen ist, glaube ich, auch das Arbeiten an der Art und Weise, wie wir Journalismus erklären, enorm wichtig. Bei dem ganzen Thema Medienbildung, da sind wir, natürlich schauen wir da mit großem Respekt auf das, was der Bayerische Rundfunk mit Sowjetmedien tut. Das ist eine tolle Maschinerie, also auch eine enorm große Infrastruktur, die da aufgebaut worden ist. Da denken wir an verschiedene Punkte, aber eher, dass wir bei unserem Kerngeschäft der Publizistik bleiben und schauen, was können wir dort erreichen, und an Punkten, wo es ums Edukative geht. Frau Kanel ist angesprochen worden, Herr Knoblauch sitzt da daneben, ein Kollege auch, der frei auch für den MDR, weil da denken wir eher tatsächlich darüber nach, das mit denen zu machen, die das richtig können. Also mit einer NGO wie Lie Detectors beispielsweise wollen wir auch mittelfristig einen Aufschlag machen und sind dazu im Gespräch. Aber was uns eben auch beschäftigt, ist das ganze Thema einer nicht einfachen Zielgruppe, die von den Medienangeboten in Deutschland traditionell am meisten adressiert wird, also der 30- bis 49-Jährigen. Also für die ist mit Abstand das Angebot am größten, weil sie natürlich auch für die Werbung die spannendste Zielgruppe sind. Da ist der Wettbewerb enorm groß. Dort sind aber auch nach dem, was wir messen und immer wieder herausfinden, auch Medienqualifizierungs-, Medienbildungsthemen virulent, die wir adressieren müssen. Und da sind wir noch auch tastend und suchen zu schauen, was sind da denn die richtigen Instrumente, weil wir teilweise auch im Gespräch mit Medienpädagogen, Medienpraktikern erleben, dass es bei den Kids eine enorm dynamische Mediennutzung gibt. Natürlich viele Themen, wo es einfach auch aufgrund der Lernkurven, die man in der Jugend ohnehin hat, natürlich immer Wissensbedarf gibt. Aber natürlich haben auch die Eltern Themen. Und wir haben Legitimationsthemen für Medien, und zwar für Zeitungen, für den öffentlich-rechtlichen Rundfunk gleichermaßen. Das ganze Thema Glaubwürdigkeitsdebatte ist etwas, was genau in diesen Zielgruppen herausfordernd ist. Und wo ich glaube, wir auch gesellschaftlich den Auftrag haben, immer wieder Angebote zu machen, Transparenz zu schaffen darüber, wie wir arbeiten, und gleichzeitig eben auch uns permanent im Kopf darüber machen, wie erreichen wir die Leute überhaupt. Also wo erwischen wir sie mit dem Content? Und da ist es keine Pinsel, da komme ich auf den Einstieg der Frage zurück. Natürlich ist das Erklären, wie Medien funktionieren, etwas, was die Menschen ganz, ganz überschaubar interessiert. So, das muss man einfach mal zur Kenntnis nehmen. Das heißt, in unserem medialen Macherdiskurs ist es spannend, wer wechselt von welcher Zeitung wohin, wer kauft bei wem Anteile, wer fliegt wo raus, wie verändert sich beispielsweise jetzt das Portfolio, das Restportfolio der Zeitungen bei Springer, nachdem KKR eingestiegen ist. Das interessiert die normalen Menschen nicht die Bohne, was das für ein Einfluss auf die Berichterstattung hat, weil die Menschen haben ein Leben. Das heißt, wir haben in Thüringen, ich bin jetzt gerade hier aus dem höchsten Stress der Vorlandtagswahl. Ne? Wir sind, Kolleginnen und Kollegen, wir sind alle im Tunnel, am Sonntag wird gewählt, das ist jetzt gerade High Time. Ja? Und wir erleben es, dass bis 3 Wochen vor der Wahl dann im Freundes-, im Familienkreis auch Menschen sprechen, die sagen, was hängen denn eigentlich die ganzen Plakate da draußen? Ach, es ist mal wieder Wahl. Das heißt, so ein fundamentales Ereignis wie eine ganz entscheidende Wahl, wo es auch echt um was geht, wo auch die Protagonisten enorm sichtbar sind, das erwischt Menschen, ja, auch überall im Milieu ist recht selektiv. Und wie soll es denn dann damit sein, wenn wir darüber diskutieren, welche Rechercheverläufe wir noch transparent machen können, an welchen Stellen wir auch eine interne Fehlerkultur wie installieren, wie wir uns korrigieren, wie wir unsere eigene Arbeit reflektieren, wie wir auch an bestimmten Stellen transparent machen, wie wir um unsere Berichterstattung ringen. Das heißt, das ist ein echt fundamental schwieriges Thema, was wir genau in der Mitte der Gesellschaft aber sehr viel prägnanter positionieren müssen. Und da sind wir tastend und so gut unterwegs, ganz klar.
Ich nehme Sie gleich rein. Ich muss nur mal kurz nachfragen, aber warum erreicht man denn diese Zielgruppe nicht mehr, die 30- bis 50-Jährigen, die
Ich zitiere jetzt mal die Gleichstellungsbeauftragte des Mitteldeutschen Rundfunks. Die hat einen Hammerbegriff dafür geprägt. Das sind Menschen, die sind in der Rush-Hour des Lebens. Diese Menschen schmieren morgens Frühstücksbrote. Da schreit ein Kind, dort müssen die drei Dinge vom To-Do-Zettel abgearbeitet werden. Da müssen die arbeiten, sind beide berufstätig. Der Jobstress wird auch nicht weniger. Nach Feierabend werden die Kids abgeholt, irgendwo durch die Gegend geschoben. Man hat diese Dinge zu tun. Und dann zu sagen, jetzt machen wir aber mal transparent, wie das läuft in der deutschen journalistischen Landschaft und was wir dafür Herausforderungen haben, ist ein ambitionierter Gedanke.
Aber also die informieren sich schon auch, über welche Kanäle?
Ja, aber das wird weniger. Wir sehen das ja auch, dass dann die Reichweite dann nach dem geschafften Tag sozusagen kurz vor 8 oder so wird die nochmal höher. Ja, genau. Dann wird sich so kurz nochmal informiert, gibt es irgendwas? Und wenn das was Interessantes bei uns im Netz ist, irgendein Wolf oder ein schwerer Unfall oder sonst was, wird dann nochmal zugeschlagen. Und politische Themen eben ganz, ganz, ganz gering. Und tatsächlich, und der höher Gebildete, der abonniert sich dann noch die Zeit, weil da hat er am Wochenende vielleicht ein paar Stündchen nochmal, um zumindest ein Viertel davon zu begutachten. Das bemerken wir auch. Ich habe mal mit einem Unternehmensberater gesprochen. Wir haben jetzt hier, wie die digitale Zukunft jetzt aussehen würde, gemessen an unserem Verbreitungsgebiet mit jetzt 145.000 so verkaufte Exemplare noch. Und dann sagt er, also sich intensiv damit befasst, ja, was ist das so? 20, 25 Euro im Monat in 15 Jahren oder so, da haben Sie vielleicht eine Klientel von 35.000 Leuten, die kaufen Ihnen so ein Bündel, teilweise vielleicht sogar konfektioniert für ihre Interessen, so ein Bündel ab, weil die sich dafür interessieren, für diese Themen, also Wirtschaft in der Region, Politik in der Region, wofür wir in der Vergangenheit ja auch standen. Vieles ist uns ja einfach weggebrochen. Unser Nimbus kam, der Tageszeitung kam mal von Welt- und Deutschland-Nachrichten. Diese Nachrichten sind überhaupt nichts mehr wert. Das kannst du überall lesen. Zweitens, auch bei der Info-Elite, ist es natürlich, das muss man jetzt auch ganz ehrlich sagen, ist zu mehr Transparenz gekommen. Teilweise können, früher hatten wir es vielleicht zu tun mit so einigen, die zwei Zeitungen hielten, ja, weil wir an der Regionengrenze oder so ansässig waren und viel Geld haben. Heute haben wir ganz viele, die parallel lesen. Und da geht uns dann manchmal auch sozusagen schneller mal der Nimbus, objektiv zu berichten oder ausreichend zu berichten, verloren, weil ein anderer besser berichtet. Ja? Sodass zusätzlich zu denen, die sich gar nicht mehr interessieren, die richtig interessieren, die nehmen uns auch noch mehr in die Mangel. Ja? Wir sind eigentlich aufgefordert, qualitativ noch hochwertiger zu werden. Was ab den 90ern auch wirklich passiert ist in den Lokalredaktionen. Da hat man wirklich gesagt, jetzt versuchen wir es mit Qualität. Also zum ersten Mal musste man sich bemühen, Zeitungen zu verkaufen. Ja? Jetzt erhöhen wir die Qualität und dann werden wir uns auch wieder mehr Zeitungen abgekauft. Ja? Diese Strategie haben Verleger dann 10 Jahre lang so.
Das war schon vorher so.
Ja, bis 85, jedenfalls nach meiner Erfahrung, grauenvolle Lokalteile gab es da, die sehr gut verkauft wurden. Ne? In Passau sagte mir mal ein damaliger Chefredakteur, da habe ich so eine Redaktion da hinten irgendwo im Bayerischen Wald, einen gut ausgebildeten Volontär schicke ich da gar nicht hin, die bringen die nur durcheinander. damit die Zeitung sich nicht verändert, weil die kontinuierlich eine höhere Auflage kriegt. Ja. Aber wirklich, das ist das Komische, seitdem Zeitungen nicht mehr so gut verkaufen, werden die eigentlich besser, die werden qualitativ besser. Und jetzt sind wir so an den Peak angekommen, oder seit einigen Jahren sind wir da, wo es schwierig wird, diese Qualität zu halten. Ja, und einige haben eben schon angefangen, die Tiefe der Berichterstattung einzudampfen und so weiter.
Ich nehme noch kurz 2 Stimmen aus dem Publikum, einmal hier und dann Sie auch gleich.
Genau, ich könnte mich besser sehen, das ist ein bisschen höflicher, als wenn ich es aus dem Kopf erhebe. Mein Name ist Peter Seck, ich bin Professor für Soziologie und Politikwissenschaften an der Verwaltungshochschule in Nordrhein-Westfalen. Sage ich deswegen dazu, weil ich gleich kundgebe, dass ich die Medienlandschaft in den neuen Bundesländern nicht wirklich gut kenne, dafür aber die in Nordrhein-Westfalen. Und was mir bei Ihnen, Herr Lothrup, interessant ist, Ihre Ihre Analyse, die dahingehend geht, dass man oder dass wir befürchten müssen, dass wir in der Bundesrepublik möglicherweise einen Strukturverfall haben wie im Mittleren Westen, den haben Sie ja erwähnt in den Vereinigten Staaten. Meine Frage ist jetzt, haben wir den nicht schon? Wenn ich mal das Ruhrgebiet nehme, ich bin in Mülheim an der Ruhr groß geworden, ich bin da heute Professor, ich habe während meines Studiums bei der Neuen Ruhrzeitung Praktikumseinsatz gemacht, bei Antenne Ruhr, Bürgerfunk gemacht, also ich kenne wirklich so ein bisschen diese Strukturen. Und wenn ich mir das mal anschaue, was die WAZ gemacht hat, 20 Jahre, was jetzt die Funke Mediengruppe macht, ehrlich gesagt, das Klagen der großen Verlage ist doch sehr wohlfeil. Also sage ich jetzt zu Ihnen, weil Sie beim öffentlich-rechtlichen Rundfunk sind und Herr Köster ist ja auch kein Verlagschef, aber normalerweise richtet sich ja diese Kritik eher an die Verlagsleitung. Denn man hat wirklich über Jahrzehnte hinweg im Ruhrgebiet eine Lokalzeitung nach der anderen aufgekauft, die Redaktion rausgeschmissen. Also ich kenne selber viele Leute, die da teilweise dann freie Mitarbeiter waren oder auch blieben. Ich habe neulich auch mit einem gesprochen, der wird jetzt glaube ich nächstes Jahr 50 und sagte, Stefan, Scheiße aufs falsche Pferd gesetzt. Ich habe die versprochene Festanstellung nie bekommen. So, man hat die Redaktion zusammengelegt, man hat die Arbeit verdichtet, so weit verdichtet, dass man wirklich langjährige Lokalredakteure, wir haben nicht mehr eine Lokalredaktion, die aber gleich für mehrere Blätter zuständig ist, dieselben drei Leute, plus zwei, drei Praktis, die dann immer auch schnell ausgewechselt werden, dass die gesagt haben, hör mal, ich komme nicht mal dazu, die Pressemitteilung zu Ende zu lesen. Nicht mal mehr das, mal abgesehen davon, dass ich die überprüfen kann, kann ich nicht mehr. Also das ist so die erste Beobachtung. Und die zweite Beobachtung ist, wenn man das nochmal in Relation setzt zu den personellen Verflechtungen zwischen Politik und Wirtschaft, gerade in Nordrhein-Westfalen, nehmen wir mal Bodo Hombach, ehemaliger SPD-Minister, Wahlkampfmanager, Bundesminister der Regierung Schröder, dann später Manager der WAZ-Gruppe.
Balkanbeauftragter.
Natürlich Balkanbeauftragter. Ich wollte jetzt nicht alles
aufzählen. Das ist aber nicht verurteilt worden.
Ich bin Beirat im Sozialwerk in Bezirk Marxloh. Das sind Leute, die nicht viel wissen. Die sind aber nicht dumm. Und die wissen ganz genau, auch meine Studierenden übrigens, ne, ich bilde Beamtennachwuchs für Ministerien, für die Polizei aus. Wenn ich denen was erzähle, wenn ich beispielsweise sage, letzte Woche Anschlag gewesen da und da, die googeln nicht Fatz, die googeln nicht Fatz, die googeln Spartenkanäle oder wenn sie Migrationshintergrund haben, TRT. Was sagt der typische Staatspräsident dazu? Ja? Also Leute, die eine feste weltanschauliche Positionierung haben, die wissen genau, wo sie gucken, was weiß ich, PI-News, da habe ich jetzt keinen runter, ne? Aber oder Taz, da habe ich Leute, ich habe sogar einen, der zitiert über das Neue Deutschland, da finde ich mal schon, ja, so ein bisschen vorsichtig, so
Luxemburg-Stiftung. Taz geht ja noch.
Taz, ja, nein, also alles geht. Ich sage mal, Studierenden, wir können alles zitieren, sie müssen nur wissen, wo es herkommt, ja. Damit sie nicht irgendjemanden auf eine Leimspur kriechen. Wenn sie wissen, dass eine Dinkel-Leimspur oder eine Rechte, und sie wollen die zitieren, ist das super.
Aber was wollen Sie damit sagen? Selbstverschuldetes Dilemma?
Ja, das wäre die Frage. Ist dieses Leiden, was heute so dokumentiert wird, ist das nicht selbstverschuldet?
Vielleicht für Regionalzeitungen.
Die Klage um Fake News, ehrlich gesagt, also ich bin mit Wahlrat aufgewachsen, wir haben in der Schule gelesen. Ist Fake News nicht eigentlich der neue moderne Begriff für Springer oder Bild? Also so wie wir das damals in den 70er, 80er Jahren kritisiert haben. Heute regt man sich auf, weil die anderen mit dem Fake News Geld machen. Früher, ja, die großen Skandale sich anschauen.
Das sind die erste eher Frage zu den Regionalzentren. Diese Entwicklung ist tatsächlich immer so ein bisschen verschieden. Wenn man jetzt zum Beispiel das Ruhrgebiet anschaut, da haben die auch schon früher angefangen, jetzt Regionalzeitungen oder Lokalzeitungen zusammenzulegen, unter anderem, weil es war eine sehr zerklüftete Gegend, steht da ja auch, eine sehr zerklüftete Gegend, teilweise Überschneidungen und so weiter, da haben die Ordnung reingebracht und am Ende haben die natürlich dann dabei eingespart. Wie gesagt, Phasenverschiebung am Anfang, als man bemerkte, dass man nicht mehr automatisch verkauft, hat man durchaus die Qualität verbessert. Im Ruhrgebiet war das jetzt besonders krass, weil die Nachwachsenden haben fast, oder ganz viele der jüngeren Leute, und das geht ja schon bis in die 60er im Ruhrgebiet zurück, wer einen Migrationshintergrund hat, in irgendeiner Form, wenn der Großvater als türkischer Gastarbeiter ins Land gekommen ist, der liest keine Tageszeitung. Und das ist fürs Ruhrgebiet natürlich noch krasser als für uns. Ich gebe Ihnen recht, aber da müssten Sie mal vergleichen. In Dortmund zum Beispiel, die Tageszeitung, die sieht aus wie BVB plus so einen kleinen Anhang, Lokales noch dazu irgendwie. Das ist schon noch eine ganz andere Form, als wenn wir die hier bei der NZ oder auch bei der Volksstimme finden, wo es immer noch große Lokalteile gibt. Hat damit zu tun, andere Strategie, statt Lokalredaktionen einzudampfen, Redakteure rauszuwerfen, war die andere Strategie natürlich jetzt in den vergangenen 10, 15 Jahren massenhaft aus dem Tarif auszusteigen und dadurch die Kosten zu senken. Ja, also die Mitarbeiterzahl stabil zu halten relativ, aber eben schlechter zu bezahlen. Das rächt sich heute ganz massiv, weil für dieses Geld, also da hat man sich abgekoppelt, andere, zum Beispiel die immer größer werdenden Stäbe von Presseabteilungen in den Ministerien, fast jede Gemeinde hat mittlerweile einen Pressesprecher, was früher nicht denkbar war, Sekretär des Bürgermeisters war das früher. Heute kommt da einer mit Schlips und Kragen an, ist Pressesprecher einer 10.000 Einwohnergemeinde. Also überall wird aufgestockt, weil man eben nicht unbedingt, um die Presse zu beliefern, das tut man natürlich auch professioneller und dadurch verführerischer, sondern um die sozialen Medien unter Kontrolle zu halten, ja, die Bürger dann ja exzessiv bearbeiten.
Thanks. Vielleicht nur eine Ergänzung, vieles Richtige gesagt worden. Das Problem ist, ich habe mir diese Frage auch gestellt mit meinem empathischen Appell, wir müssen sofort die Verlage unterstützen. Natürlich ist da viel auch komplett wahnsinniges Management betrieben worden. Also gerade, wir kennen ja das Narrativ, das Internet geht wieder weg. Ja, das ist ja ein Verlagsnarrativ nach dem Motto, was soll, Herr Köster hat das toll, wir kommentieren das nicht, was da in diesem Internet passiert. Ja, oder wir haben jetzt auch einen, der guckt da mal ein bisschen drauf, aber ansonsten sind wir hier die Großen. Und die WAZ ist natürlich ein sensationelles Beispiel, wie man desaströs eine Profitmaschine, die mit Lokaljournalismus wahnsinnig viel Geld verdient hat, an die Wand fahren kann. Ja, das ist natürlich, das ist auch nicht neu, das wissen auch die Herr Schoh, der jetzt dort Verlagschef ist, und Frau Becker, die das für die Funke Mediengruppe betreibt, dass sie dort jetzt sehr, sehr starke Management-Problemstellungen aufarbeiten müssen, die letzten 20 Jahre dort einfach sehenden Auges machen. Man hätte es sogar besser wissen können. Ja. Das Problem ist, was ich gestern für mich so als Quintessenz gefunden habe, wer soll es denn machen? Wenn wir uns anschauen, wie alternative Finanzierungsmodelle für Journalismus aussehen, dann sind die sehr segmentiell, sehr, sehr speziell. Und die fangen das nicht auf, was wir gegebenenfalls landschaftsweit verlieren. Und Sie haben selbstverständlich recht, die WAZ hat an vielen Stellen, aber auch unter Beteiligung weiterer Gesellschaften, ne? Die Rheinische Post hat sich dort mit konsolidiert, bei der NRZ waren die Gesellschafter bereit, an vielen Stellen auch zu sagen, komm, an den Kanten, wo wir früher Konkurrenz miteinander hatten, legen wir bestimmte Dinge zusammen. Das kann man beklagen. Die Frage ist nur, wie kriegen wir es denn hin, dass wir das, was noch, ne, Ihr 50-jähriger Freund, ja, wie kriegen wir es hin? Ist der einer, der morgen ein journalistisches Start-up gründet und quasi für kein Geld einen Stadtteilblog macht? Oder bedienen wir trotz der Managementfehler, die da waren, und trotz, ja, auch gesellschaftlich wirklich relevanter Fehler, die da gemacht worden sind, ja, wo man jeden Tag sagen müsste, das ist nicht in Ordnung, das habt ihr, ihr seid eurer Verantwortung nicht gerecht geworden, dass man trotzdem diese Strukturen erhält, weil ich glaube, es gibt keine Chance. Du kriegst das nicht neu gebaut oder nur sehr segmentiell ergänzt. Und das ist, glaube ich, die Herausforderung, vor der wir stehen, Bodo Hambach hin oder her.
Ja, aber ganz kurz, weil es hier auch so viele Leute gibt, die gleich zu Wort kommen. Ich frage mich, und ich weiß, dass manche in der Branche auch fragen, ob das Bewusstsein in den Verlagen kaum vorhanden ist. Also ob die Verlagsmanager von heute überhaupt dieses Bewusstsein und diesen ethischen Anspruch haben, wirklich guten Journalismus. Ich nehme mal DuMont zum Beispiel. Ich nehme Springer mit KKR, Springer Bild und so
weiter. DuMont verkauft. DuMont sagt, das ist nicht mehr unser Geschäft.
Ja, nachdem sie es halt runterfahren und kaputt machen. Ne?
Ja, wobei die Mitteldeutsche Zeitung, glaube ich, ist ein attraktives Objekt. Ne? Genauso ne, die Zeitungen im Osten, wenn sie vernünftig aufgestellt sind, aufgrund ihrer Bezugsgebietsgröße, aufgrund dieser ehemaligen Struktur der SED-Bezirkszeitungen, waren anders skalierbar. Es waren teilweise hochprofitable Titel. Ne? Ganz viel Geld in Thüringen aus der Monopolstruktur der BAZ, ist ja alles Funke, sind nach NRW geflossen, um dort marode Strukturen zu subventionieren. Ja? Also da gibt es schon noch Dinge, die funktionieren, aber in der Gesamtheit hat Dumont für sich entschieden, nachdem der alte Alfred tot war, raus. Ne? Wir verdienen unser Geld lieber mit Immobilien. Das ist natürlich eine besondere Form der gesellschaftlichen Verantwortung für einen ganz großen Namen des Verlagsgeschäfts. Aber das, was soll man denn dazu sagen? Jetzt kaufen Altruisten die Berliner Zeitung, vielleicht haben sie ein Händchen und mehr Lust, sich da reinzubegeben. Nur, genauso wie die Washington Post im Besitz von Jeff Bezos, ist doch die Frage, ob es uns gefällt, wenn eine für die Gesellschaft so eminent wichtige Struktur nur noch ein philanthropisches Thema ist, ja? Also wo jemand sagt, ich gönne mir das. Ja? Und was heißt das? Ja? Egal wie die Struktur ist. Und das wird uns halt in der Breite dessen, was wir in Deutschland, ich habe in meinem Studium mal gelernt, dass wir in Deutschland die größte Medienvielfalt weltweit haben, in unserem Zusammenspiel der unterschiedlichen Räume, lokal, regional, überregional und national. Mit dieser Vielheit der Angebote und natürlich auch diesen ganzen Themen wie offenen Kanälen, Bürgerfunk, was alles noch dazu kam. Und das kriegen wir nicht erhalten, wenn wir nicht den Verlagen an bestimmten Stellen auch sagen, schwamm drüber, ihr habt das managementmäßig gegen den Baum gefahren, lasst uns sehen, wie wir es zusammenhalten.
Ja, und dann, also ich würde dazu auch gerne mal was ergänzen. Also auch aus der europäischen Perspektive, wir sehen zum Beispiel in Frankreich, da gibt es zwei Finanzierungsmodelle. Das eine Finanzierungsmodell ist steuerfinanziert. Also die bekommen einfach Steuergelder. Punkt. Ja, und zwar fast jede Zeitung, jede Zeitschrift, auch kleinere Internetportale. Ja, je nach Reichweite werden die einfach steuerfinanziert. Das ist das eine. Das zweite ist, große Medienunternehmen sind aufgekauft worden von Mischwarenkonzernen. Ja, sie haben jetzt gerade Bezos genannt. Und das ist wirklich ein Problem für die Journalisten, die dort arbeiten, weil es kommt unweigerlich zu Zielkonflikten innerhalb des Hauses. Was mache ich denn eigentlich als Wirtschaftsredakteur, wenn mein Unternehmer und mein Verleger gleichzeitig auch noch eine ganze Menge anderer Produkte verkauft, um Staatsaufträge irgendwie pitcht und sich hier einmischt und dort einmischt, und zwar auf einer reinen Business-Ebene? Wie soll ich da denn eigentlich noch eine kritische Distanz halten? Ja, und wie kann ich unabhängig berichten? Das ist so gut wie unmöglich geworden.
Obwohl, das war früher ja mit den großen Anzeigen Kunden auch so.
Ich glaube nur, jetzt ist sozusagen, nachdem ja auch die Grenze immer stärker aufgeweicht wird zwischen Verlegertum und Redaktion, wird einfach der Zugriff immer direkter.
Ich würde gleich zu Strategien kommen.
Ich muss trotzdem noch das Stichwort Plattform ergänzen, weil wenn wir als Gesellschaft keine Antwort darauf finden, wie wir Journalismus finanzieren, kommen die Facebooks dieser Welt um die Ecke und machen unser Angebot, was wir nicht ablehnen können. Und ich meine, das muss man auch nochmal ganz klar sagen. Ja, also es gibt ja diese Initiativen auch von den großen Konzernen, die wissen, dass sie einen gewissen Anteil auch an lokalen News einfach brauchen, damit sie Nutzer auf der Plattform halten. Und wenn die dann anfangen, Journalismus zu finanzieren, dann brauchen wir irgendwann über Regulierung und solche Sachen überhaupt nicht mehr nachzudenken, weil dann haben die wirklich alles in der Hand.
Ich würde gleich noch zu Strategien kommen für generell Qualitätsjournalismus, also nicht nur Print, sondern auch elektronische Medien. Es gab noch, wenn es dazu passt, noch Herr Heine und dann...
Ja, Robin Heine, Direktor der Medienanstalt. Thema Bedeutungsverlust der vierten Gewalt. Kann es vielleicht auch daran liegen, dass die vierte Gewalt ihre Aufgabe nicht mehr so ganz wahrgenommen hat? Vielleicht seit 2015 die Menschen einfach zu sehr das Gefühl haben, man ist zu regierungsnah. Die Aufgabe der vierten Gewalt besteht ja gerade darin, die Regierung, die Mächtigen zu kontrollieren. Hat man sich vielleicht zu sehr auf die Opposition eingeschossen? War nicht bereit, das Regierungshandeln kritisch zu begleiten, mit der Notwendigkeit, wie die Menschen es erwartet hätten? Wir sehen jetzt gerade bei uns in Sachsen-Anhalt den Stellenabbau bei Autozulieferern, weil man eine Elektromobilität fokussiert als die einzige förderungswürdige Antriebstechnologie. Die Menschen gehen in Arbeitslosigkeit, der VW-Konzern musste. Das sind Themen, die Menschen bewegen. Die Abgabenquote ist riesig. Ja? Und jetzt sollen wir aber noch, sagt die Deutsche Bank gerade als Vorschlag, bis 67 oder 70 arbeiten. Das bewegt die Menschen auch. Wer arbeitet das kritisch auf? Wer analysiert das? Warum ist das bei uns so? Warum ist das in anderen Ländern anders? Kann das vielleicht auch damit zu tun haben, dass die Menschen deswegen ein klein bisschen weniger ihre Zeitungen konsumieren, ihre Medienangebote konsumieren und den Alternativangebote, die das Netz, die Digitalisierung vorhält, abwandern? Und, oder ist das nicht so? Wie sehen Sie es denn selbst?
Also ich kann vielleicht so ein Beispiel nennen. Es gibt so einen Dauerfehler bei dpa. Es wird ein Kohlekraftwerk gezeigt, da kommt Rauch raus, da kommt Wasserdampf raus, also wird gekühlt und dpa schreibt drunter Rauchschwaden über. Ja? Habe ich jetzt in zwei verschiedenen Zeitungen jetzt zum dritten Mal gehabt über die Jahre. Es geht irgendwie nicht raus aus dem Archiv offensichtlich. Immer das gleiche Bild, Dampfschwaden, aber da unten schreibt jemand drunter Rauch. Hatte jetzt gerade wieder einer von neuen Redakteuren platziert. Vor 10 Jahren, ich glaube so 10 Jahre ist her mindestens in Wetzlar, dass ich das zum ersten Mal erlebt habe, da kam dann der freundliche Hinweis, kennt euch hier in Wetzlar nicht so gut aus mit Kohlekraftwerken, das ist Wasser. Ja? So ein Rauch auf der Höhe dürfte nirgends in Deutschland irgendwo aus dem Schornstein kommen. So, freundlicher Hinweis. Jetzt hatten wir es vor vergangene Woche wieder so im Blatt. Also wüste Beschimpfung, Lügenpresse, hier die Kohlekraftwerke schmutziger darstellen, als sie eigentlich sind und umweltschädlicher, als sie eigentlich sind. Das hat doch Methode. Wer befiehlt euch das, dass ihr da zeigt, wie schmutzig das alles ist? Mindestens 10 Rückmeldungen in dieser Form. Ja. Wir haben das auch dann richtig gestellt, natürlich und so weiter. Also ein Grundmisstrauen ist auf jeden Fall da. Inwieweit das berechtigt ist, ich kann nur ein Phänomen sagen. Der Großteil der Leserbriefe wird bei uns in der Chefredaktion durchgesehen. Ich mache das auch sehr häufig. Und ganz bewusst, wenn da jemand sagt, wir sollten nicht so viele Ausländer hier im Land haben oder wir sollten jetzt mal die Grenzen dicht machen oder sonst was, dann gilt das für mich natürlich als legitime Forderung, kann man als rechts einstufen oder wie auch immer man das einstuft, man kann auch irgendwie als vernünftig einstufen, wie auch immer. Auf jeden Fall legitim. Ich schicke das dann rüber zum Seitenbauen mit vielen anderen Leserbriefen natürlich, bei jüngeren Redakteuren, Volontären und so weiter. Es ist immer so, dass diese Leserbriefe liegen bleiben. Ja? Also ich muss teilweise sozusagen selbst aktiv werden, wenn ich sehe, dass das Verhältnis sozusagen an politischen Aussagen auf der Leserbriefseite irgendwie nicht so richtig stimmt von dem, was ich an Leserbriefen kriege, muss ich selber nachsteuern. Und ich muss den jungen Leuten erklären, dass das keine rechtsextreme Äußerung ist. Ja? Ich musste auch mal in einem Volontärsseminar erklären, weil empörte Äußerungen kamen, dass wir in einer Beilage Anzeigen der AfD hatten. Da muss ich Ihnen erklären, sozusagen ein bisschen, was ist rechtsextrem, verfassungsfeindlich und was ist rechtskonservativ oder sonst was. Das war auch übrigens nicht mehr Allgemeinbildung.
Aber die Frage war ja, doch erstmal an Boris, und dann können Sie nochmal, die Frage war ja, ob die Medien nicht tiefgründig genug oder nicht die wirklich relevanten Probleme
abdecken. Ja, das war die Frage, so, macht der glaubwürdig.
Und ob das was mit der gegenwärtigen Strukturlage zu tun hat. Und da, der Herr Heine, ist die Antwort nein. Dass die Entwicklung, über die wir reden, die ist so grundsätzlich und die hat 20 Jahre vorher bekommen. Das heißt, ne, vor 15, Sie spielen an auf natürlich die Migrationsthematik, wir haben auch die Ukraine, Agenda-Setting-Thematik, Sie kennen das auch als wacher Verfolger der Zeiten. Wir haben Herdendynamiken im Journalismus, sie sind auch gut soziologisch erforscht, standessoziologisch, und wir haben auch, sagen wir, das zeichnet uns auch wiederum aus, Kollektivkatharsis hinterher. Und immer wieder diese Reflexion, was auch Alois Köster gerade nochmal deutlich gemacht hat, ne, an welchen Stellen geht es um Selbstverständnis. Das, worüber wir hier reden, diese massive Deinvestition in klassische Medien, die ist seit 2000 unaufhaltsam. Ja? Und auch in der Zeit,
wo wir Fußballweltmeister geworden sind und die Deutschen mit Angela Merkel in schönster Eintracht gemeinsam in den Horizont geritten sind, als noch nichts zu sehen war von Migrationsproblemstellungen, Klimawandel etc. pp., war diese Entwicklung eben voll im Gange. 2007 hat ein heute verstorbener Visionär ein kleines Gerät vorgestellt, auf dem das Internet endgültig mobil geworden ist. Das heißt, das Entbündeln des Produkts hat damit endgültig stattgefunden. Das, was Alois Köster gesagt hat, die Leute interessieren sich nicht für die Gesamtheit des früher von allen Kontributeuren zusammengestellten Produkts, was gemeinsam einen Preis hatte, sondern sie nehmen nur das Einzelne noch raus, was sie interessiert. Das sind wir bei dem Punkt Emotionalität versus Journalismus. Und das sind zwei Entwicklungen, stehen nebeneinander. Die haben natürlich Interdependenzen, gar keine Frage. Das heißt, natürlich ist es eine Kaufneigung in einer gesellschaftlich polarisierten Diskussionslage. Und wir haben jeden Tag alle miteinander, die wir Medien machen, damit zu tun, dass wir eine Filterblase links haben und eine rechts, die wie eine Windhose nur darauf warten, dass irgendeiner an der falschen Stelle Autsch sagt und dann werden die Ponys gesattelt und dann hast du auf Facebook, ist die Hölle los, entweder an der Kante oder der Kante. Das ist aber nicht das gesamte Strukturphänomen, sondern das Strukturphänomen ist sehr viel grundsätzlicher und hat mit Geld zu tun, mit Eigentümerschaft, mit der Verfügbarkeit von Informationen und mit der Zugreifbarkeit von Informationen, die sich durch die Digitalisierung komplett verändert hat und weniger mit dem Inhalt.
Ja, weil das dürfte sich auch einfach nicht richtig mehr in die Auswirkungen, weil das Geldproblem da ja eine positive Aufwachsen der Entwicklung. Wo? Also wir sind sagst, nein, wir müssen jetzt nämlich einen Vorbeitrag zurückzahlen. Ja. Aber ansonsten ist der Vertrauensaspekt auch in die öffentlich-rechtlichen Angebote ja doch kontinuierlich gesunken eher als gewachsen.
Nee, das ist der hat sich aber wieder erholt. Ja, wir hatten 15, wir machen mit dem MDR so ein Nutzermonitor, jeder wird das ähnlich machen. Die,
ja, jeder macht ein Nutzermonitor.
Bertelsmänner machen das und
so weiter. Ich wollte es auch bloß in den Raum geworfen haben, als Anregung, weil die vierte Gewalt heißt ja Kontrolle der Mächtigen, das ist ja die eigentliche Rolle.
Ja, aber Herr Heine,
von den Mund gehen lassen.
Herr Heine, ich habe es ja vorhin gesagt, 1990 hatten die deutsche Verlage 80% von 30 Milliarden Werbemarkt. Jetzt haben sie noch 26%. That's the story. Die Kohle ist weg. Und zwar nicht nur irgendwas, sondern knapp 80% von 30 Milliarden. Die werden nicht mehr für Journalismus ausgegeben. Das ist darüber reden wir. Und das ist unser Gesellschaftsproblem, dass wir immer Themen haben. Und der Journalismus jeden Tag sich selber reflektieren muss, sind wir auf dem richtigen Turn, wenn wir einem amtierenden Bundespräsidenten wegen einem Privatkredit für ein Häuschen in Großburg-Wedel aus dem Amt schubsen, sind wir alle miteinander in der Recherchetiefe unterwegs, wenn wir Truppenabzeichen im Donetsk-Becken von welchen Truppenteilen auch immer bewerten oder einfach mitnehmen, ja? Sind wir auf dem richtigen Weg? Da bin ich wieder bei Funke, wie damals als Herr Reitz Chefredakteur war, zu sagen, wir machen ab sofort Autorenzeitungen, bestellen die dpa ab. Ja? Sind das, ne? Also klar, das muss man thematisieren, aber das ist nicht die Geschichte, weil in den USA gab es keine Flüchtlingskrise, da gibt es auch keine Klimadebatte im Mittleren Westen, trotzdem sind die Zeitungen weg.
Und darum möchte ich gleich nach vorne schauen, ganz kurz, aber wirklich nur kurz zwei Wortmeldungen, damit wir nochmal nach vorne
gehen. Ja, kann ich mit Herrn Greif holen, also es gibt ja Portale, die den, also Verlage, die den Digitalwahn geschafft haben, Springer, die haben halt jetzt zum Beispiel eigene Portale, Internet und so weiter, also verdienen Geld im Internet, aber eigentlich müssen sie ja auch sagen, okay, wir machen das wie früher, also die Anzeigen, die wir jetzt mit anderen Portalen verdienen, finanzieren halt den Journalismus quer, anstatt dieselben Anforderungen an die Zeitung mit Rendite zu stellen, die vorher die Zeitung mit solchen ohne Anzeigen nie geschafft hätte, also nur mit der reinen Nachricht. Also das kann ich dann nicht nachvollziehen. Also dass ein Verlag, der irgendwie 300 Millionen Euro im Jahr verdient, trotzdem noch sagt, okay, wir wollen noch mehr Stellen bei der Zeitung streichen, anstatt quasi mit dem Umsatz und dem Gewinn, den sie machen, irgendwie das noch irgendwie aufrechtzuerhalten. Also das könnten sie sich locker leisten. Aber also da kann man das auch nicht mehr verteilen.
Das ist ja das Phänomen der von Mischkonzernen auch. Irgendwann stößt man natürlich sein Defizitbringer ab.
Ja, aber man ist ja immer noch
Verlag. Bei den Tageszeitungen, wie zum Beispiel bei Springer, bei uns, ist, bei Bauer zum Beispiel, ist die Entwicklung auch ähnlich. Zwar, das haben wir gerade wieder in Australien auch in Zeitschriften investiert, aber letztendlich versucht man auch in Vergleichsportalen, digital jetzt, genau, in Vergleichsportalen in den östlichen Ländern, weil hier der Markt zu ist, funktioniert das dann auch noch für Bauer, dann ein anderes Geschäftsfeld aufzumachen. Nur diese Geschäftsfelder werden dann das Hauptgeschäftsfeld. Also das neue Geschäftsfeld wird das Hauptgeschäftsfeld und irgendwann stellt sich natürlich jeder die Frage, warum soll ich so eine defizitäre Tageszeitung da weiter durchfüttern? Ja, die stellt sich ja jetzt schon akut auch bei Springer.
Ganz kurz bitte, wirklich nur ganz kurz, weil wir nochmal in die andere Richtung gehen wollen.
Ja, ich möchte nochmal auf das Thema des verlorenen Vertrauens zurück. Sie haben das Jahr 2015 angesprochen. Da könnte es sein, dass Sie die Öffnung der Grenzen meinen oder dass Sie das Silvesterereignis in Köln meinen. Ich würde das Thema Vertrauen breiter aufmachen. Ich würde gerne das Jahr 2015 nehmen, weil wir da in Deutschland absolut konditioniert sind auf Pro-Kontra. Und gar nicht mehr klar denken können und klar diskutieren können. Ich würde sagen, schauen wir in den Nahen Osten. Schauen wir an, wie der Golfkrieg 1991 medial rezipiert wurde, nachdem es immer geheißen hat, nie wieder kalter Krieg. Ja, das war relativ kritisch damals, kein Blut für Öl, breit diskutiert worden. Dann hatten wir den Afghanistan-Einmarsch 2003, den Krieg gegen den Irak. Viel moderater, das hieß immer, es geht um Massenvernichtungswaffen. Dann später der Angriff auf Libyen, also die mediale Macht, die vierte Gewalt, wurde immer schwächer, immer schwächer. Und wenn Sie jetzt das Kriegsgerassel wieder im Nahen Osten, gegen den Iran beispielsweise, sich mal anschauen, die Leute sind wund, gucken sich die Kommentare an von Menschen, die das, ich kenne die Profile nicht, ich weiß nicht, wie alt die sind, aber man liest, die wollen es nicht mehr hören, die wollen nicht mehr belogen werden, die sind sauer. Ja, und wenn ich nämlich das Nahe Osten-Thema nehme, dann habe ich nicht das Problem, dass ich sofort mitdenke und überlege, kannst du das eigentlich sagen? Ja, aber das ist analog, glaube ich, wenn man die anderen Themen auch nimmt. Ich kenne viele meiner Studierenden, wenn irgendwas besprochen wird, die gucken erstmal Polizeipresseportal. Ja, die wollen wissen, was hat die Polizei geschrieben, denn die schreibt alle Fakten. Das ist nicht normal. Sorry, aber das ist nicht normal.
Ja, was meinen Sie mit Polizei ist eine privilegierte Quelle.
Aber was
Basishandwerk.
Was meinen Sie mit
Hallo? Nicht.
Was meinen Sie mit, Sie wollen nicht wieder belogen werden?
Ich glaube, dass die Leute gelernt haben, wie früher in der DDR zwischen den Zeilen zu lesen.
Aber wo werden Sie belogen?
Also indem Fakten nicht berichtet werden oder anders berichtet werden oder sie zumindest den Zeitungen unterstellen, dass die Fakten nicht.
Aber das halte ich für eine kühne Behauptung, weil das impliziert, dass in der Breite von Berichterstattung, meine Rezeptionserfahrung ist das gerade nicht. Ja, es gibt, und wie gesagt, ich bin noch mal dabei, Sie sind auch Soziologe, ne? Agenda-Setting-Prozesse sind gut erforscht, die haben Dynamik, klar. Natürlich sind wir Journalisten auch Herdentiere, du hast eine Nachrichtenfaktoren gesteuerte Auswahl, das ist ja alles relativ gut erforscht, nur wer sich anmaßt, im Weltmaßstab in der Breite nur die westliche Presse über einen Leisten scheren zu können, der geht aus meiner Sicht immer ein relativ hohes Risiko ein, tatsächlich am Kern der Themen vorbei unterwegs zu sein. Ich nehme wahr, wenn ich mir einen Medienpotpourri von New York Times über die Zürcher Zeitung, über FAZ, bis Spiegel, Süddeutsche, Taz anschaue, dass wir eine sehr, sehr unterschiedliche Sicht, gerade auf den Konflikt, den Sie jetzt angesprochen haben, Nahe Osten, auf eine hochproblematische, sehr komplexe Situation. Ja, also ich kann das wirklich nicht teilen, aber es ist eine Diskussion für sich. Ich glaube schon, dass wir dieses Vertrauensthema ernst nehmen müssen. Das wollte ich gar nicht sagen, nur das war nicht der Ansatz. Ich habe auch 2015 hier nicht in die Debatte gebracht, sondern ich glaube, wir haben eine Strukturkrise, die uns eher für größere Glaubwürdigkeitsthemen stellen wird als weniger, weil die Finanzierung und von Unterschiedlichkeit einfach schon über individuelle Ausprägungen von denjenigen, die Journalismus machen, einfach aufgrund, dass die Masse derer kleiner werden, die das professionell betreiben, weil weniger finanziert werden, dass das tatsächlich eine Vielfaltsverengung ist, die nicht zuletzt die Medienanstalten auch in ihrem Auftrag haben, immer wieder zu gucken, wie sieht es damit aus und dass wir dort eher in die Gefahr laufen, dass wir den Markt der Möglichkeiten reduzieren, was aber noch nichts darüber aussagt, wie viel die Leute das konsumieren.
Der Chef vom Mainzer Journalismusinstitut, der hat das mal schön auf den Punkt gebracht, als um diese ganzen Echokammern und sowas ging. Er sagte, das Neue ist nur daran, dass heute die Technologien uns immer wieder das in die Timeline spülen, was wir gerne lesen wollen. Früher haben wir jeden Tag selber entschieden, womit wir uns isolieren. Das heißt, die Rezeptionsgewohnheiten, das Bleiben im eigenen medialen Kosmos relativ verbreitet, nur das können wir dem Journalisten ja nicht durchgehen lassen, sondern wir haben schon den Auftrag, in der Breite uns anzugucken, was existiert zu bestimmten Dingen. Und das ist, glaube ich, das, worum es heute gehen sollte, ohne dass wir nicht zu den ganz anderen Themen auch ein Pro-Seminar unbedingt machen könnten. Das ist keine Frage.
Nun haben wir begonnen mit einer flammenden Rede zur Rettung des Qualitätsjournalismus. Ja. Nicht nur Print, sondern auch generell, würde ich sagen. Sie kennen ja auch die anderen, haben Sie ja eingangs erzählt, Realitäten, was wären Schritte? Also was wären Schritte, um da eine Lösung herbeizuführen? Oder ist das Kind tendenziell schon in den Brunnen gefallen?
Nein, das Kind ist jetzt nicht tendenziell in den Brunnen gefallen. Also ich sehe viel exzellenten Journalismus, viel hervorragenden Qualitätsjournalismus tatsächlich. Und man hat sogar das Gefühl, wie es Herr Kösters geschildert hat, zum Teil versuchen Medien und auch Verleger bewusst mit Qualität gegen die Krise zu halten. Und es entsteht wirklich hervorragender Journalismus in Deutschland und auch anderswo. Und natürlich gibt es Instrumente, die man nutzen kann auf der europäischen Ebene. Ich will Nummer eins sagen, Investigativjournalismus beispielsweise, wahnsinnig teuer, wahnsinnig kostspielig. Ich habe lange beim Stern gearbeitet und habe da direkt im Büro neben Oliver Schröm gesessen. Der kam manchmal nach einem halben Jahr nach Hause und sagte dann, tja, aus der Geschichte ist nichts geworden. Dann hat er aber in der Zwischenzeit, keine Ahnung, 50.000 Spesen verbrannt. Und ein Chefredakteur, wenn es gut läuft, sagt er, ja, dann machst du jetzt Pause und das nächste Mal, das klappt dann schon und beruhigt den ein bisschen und tröstet den ein bisschen. Wir sind aber nicht mehr in guten Zeiten. Das heißt, der Chefredakteur sagt dann, also mein lieber Freund, wenn dir das nochmal passiert, dann bist du aber deinen Job hier los oder wir müssen es nicht. Kurzum, jeder weiß, Investigativjournalismus, großes, schwieriges Thema und die EU-Kommission hat zum ersten Mal einen Grant ausgereicht in Höhe von 350.000, meinst du, 2018, um Investigativjournalismus zu fördern. Jetzt im nächsten Jahr werden es 1,5 Millionen sein. Das ist schon ein erheblicher Beitrag.
Also doch staatlich finanziert?
Es ist finanziert über die EU, über die EU-Kommission. Es wird dann weitergegeben an zivilgesellschaftliche Organisationen, die bilden so eine Art von Brandmauer, politischer Brandmauer, sorgen dafür, dass es unabhängige Jurys gibt und finanzieren damit Investigativteams. Das ist ein kleiner Anfang. Ich will nur sagen, also die Europäische Union hat jetzt verstanden, dass sie da auch intervenieren muss, weil ansonsten der Investigativjournalismus beispielsweise abstirbt. 3 Minuten, heißer Shit. Das andere ist, wir setzen auch auf der anderen Ebene an mit Lie Detectors. Wir gehen in die Klassen hinein, wir erklären für Lie Detectors, was ist eine Falschnachricht, wie kann ich eine Falschnachricht erkennen, wie kann ich sie dekonstruieren, welche Quellen habe ich eigentlich, um eine Falschnachricht zu überprüfen. Und das ist die erste Stunde, die erste Unterrichtsstunde. Und die zweite Unterrichtsstunde ist über Journalismus und beschreibt, was ist eigentlich eine Perspektive, zum Beispiel, wenn ich für eine Zielgruppe etwas erzähle, beispielsweise entweder für Teenager oder für Eltern. Das heißt, was ist eine legitime Perspektive in einem Artikel und wo geht es weiter dann in Fake und in Einspin, der nicht mehr tolerierbar ist. So. Ich glaube, dass wir Schüler und junge Menschen einfach ausrüsten müssen mit den Instrumenten, um zu erkennen, das ist Bullshit und das ist Qualitätsjournalismus. Super wichtig. Und wir hatten vorhin die Diskussion, adressiert das nicht nur die Jugend? Ich würde sagen, nein. Lie Detector adressiert darüber, dass wir in die Klassen gehen, auch die Lehrerschaft gleich mit und über die Lehrerschaft auch gleich die Eltern mit. Wir haben inzwischen auch große Diskussionen auf Elternabenden, stellen dieses Programm vor und tragen dieses Thema damit in die Gesellschaft hinein. Ja? Und das hat keinen unmittelbaren Effekt, aber im mittelfristigen und im langfristigen hat es auf jeden Fall.
Also die EU-Forderungen, Herr Gramis, Sie wünschen sich eine Regulierung der Medien?
Auch, aber ich glaube, die eine Antwort, die wir geben, ist auch eine stärkere Nutzerorientierung. Also auch wir, glaube ich, mussten feststellen, das wäre noch ein bisschen auch die Antwort, was ist da 2015 passiert, auch wir Journalisten sind in einer Blase unterwegs, die sich vermutlich stärker an Eliten richtet in Politik und Wirtschaft als jetzt an den normalen Nutzer draußen. Ich glaube, dass wir da besser werden, gerade auch tatsächlich normale Nutzer stärker in den Blick zu nehmen. Aber ich kann trotzdem auch jetzt eben der Diskussion hier folgend nicht umhin zu sagen, ich möchte nicht, dass wir Informationen über Algorithmen vermitteln, deren Kontrolle wir nicht als Gesellschaft in der Hand haben. Deswegen muss es am Ende schon auch um Regulierung gehen, wie man das mit jedem anderen Wirtschaftskonzern auch machen würde.
Und Herr Kösters, können Sie sich eine Förderung in irgendeiner Form, also die Verlage sind ja da so ein bisschen abwehrend eigentlich, wenn es nicht gerade irgendwie eine niedrige Mehrwertsteuer
ist? Also ich persönlich in der jetzigen Situation, wo man noch nicht über Stiftungen in der Region nachdenken muss oder sonst was, es gibt sicherlich ein paar Dinge, wo man auch, wir haben das jetzt zum Beispiel wieder bei der beim Mindestlohn gesehen, was uns dann gezwungen hat, praktisch alle Zusteller einzustellen. Ja? Man hätte vielleicht Regelungen finden können, wo dann doch noch der Schüler oder der Rentner oder sonst wie Tageszeitung in dem Tempo, wie er es halt mag, dann verteilt. Das sind so Kleinigkeiten, ja, dass man dann da hinguckt. Auf der anderen Seite, wir haben zum Beispiel in Frankreich ist es ja auch so, soweit ich das weiß, dass die Agentur vom Staat bezahlt wird im Grunde. Ja, wir haben eine DPA, da sagt man dann immer, das ist ganz toll, das wird von den Verlagen bezahlt. Auf der anderen Seite könnten die Verlage dann auch das Gremium sein, das ist überwacht und der Staat bezahlt es. Ja? Würde mir 30.000 Euro mindestens im Monat bringen. Ja? Das sind schon einige. Ja?
Das Gehalt von Redakteuren
das ist Einsteiger. Genau. Im Monat, ja. 30.000 im Monat. Das würde zum Beispiel was bringen, ohne dass ich glaube, dass jetzt irgendwas beeinflusst würde in der Tageszeitung.
Das wäre strukturell noch einiges.
Ich glaube, es wäre strukturell auf jeden Fall noch einiges denkbar. Und was wir natürlich auch immer sagen, ich finde auch im Vergleich zum, also wie ich es im Westen erlebt habe, obwohl ich kenne mich jetzt in den letzten 10 Jahren nicht mehr so aus, aber wie ich es im Westen erlebt habe, es ist schon so, dass der MDR sehr tief lokal ist, ja, und uns ganz sicher Online-Wettbewerb macht. Das ist völlig klar. Da hätte ich mir im Grunde auch mehr gewünscht, also dass wir dann tatsächlich in der Fläche, wo wir auch Nachrichten schürfen, dass wir da nicht mit öffentlichen Wettbewerbern zu tun haben.
Das Fass machen wir jetzt nicht mehr auf. Heide, Sie haben das Schlusswort. Wenn Sie
ja, weil ich nicht zu drüber gepasst habe. Wir haben gerade den Medienstaatsvertrag und die Diskussion darüber, ob die Eröffnung von lokalen Journalismusforderungen aus dem Rundfunkbeitrag heraus ermöglicht werden soll, ist ja auch im vollen Gange. Die Studie, die Kollege Lochthofen zu Beginn hochhielt, die ist da ja auch so ein bisschen wegweisend. Und man kann sich das natürlich vorstellen, ja, in der Schweiz, der Billag ist deswegen auch akzeptierter als bei uns der Rundfunkbeitrag, weil da der private Rundfunk auch partizipiert. Ja, wie man dann die Verteilmodelle wählt und ob man die so wählt, das muss diskutiert werden. Aber ich glaube, das Schlimmste, was uns passieren kann, wäre, wenn es wegbricht und der Bereich Print, der vorher da war, nicht mehr existiert. Und da kann ich mir schon vorstellen, dass man da sicherlich Wege findet. Zumal, dann würde ich auch ab, Springer sich jetzt ja auch wahrscheinlich eine Lizenzpflicht eines Medienanstalten unterwerfen muss, weil der angebotene Internetstream von Julian Reichelt ja doch nach Ansicht des Gerichtes in Berlin Rundfunk ist. Und dann kommt man irgendwann in eine gemeinsame Aufsicht. Früher oder später wächst dann zusammen, was zusammengehört.
Und ein paar Punkte, Vorschläge haben wir hier auch zusammengetragen. Vielen Dank fürs Diskutieren, vielen Dank fürs Mitdiskutieren und ja, ich würde sagen, eine schöne Party dann in Kürze.